geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Ja, hallo Freunde und Freundinnen des gepflegten Spannungskinos und der harten Handkante. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genre Geschehen, Episode 10. Inzwischen schon. Krass. Es ist dann doch 10 Wochen her, dass wir das gemacht haben. Herzlich willkommen und auch dann herzlich willkommen die beiden Herren an meiner Seite, die wieder mich hier durch das Programm führen werden. Zum einen André Hecker.
Moin, moin.
Und zum anderen Tino, ohne Tanz der Teufel wäre ich in die Wikingerjugend abgewandert. Hahn.
Hallo.
Ja, ihr merkt es, wir haben viel beredet schon im Vorfeld, was keinerlei Sinn ergibt für diejenigen, die jetzt zuschalten. Und wir haben noch einiges zu bereden, denn wir haben viel vor. Das ist das heutige Programm.
In Folge 10 von Genre Geschehen sprechen wir mit Mortal Kombat über Lore und Gore des Franchise-Reboots und lassen uns von gealterten Kung-Fu-Schülern in The Paper Tigers ein paar Moves beibringen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick ins Heimkino mit dem Airbnb-Horror-Thriller The Rental und erleben den wirklich sehr anstrengenden Tag eines Detectives in A Hard Day. Viel Spaß!
So. Kurz zur Erklärung, Tino hat vorhin gesagt, harte Filme haben ihn davon abgehalten, Schlimmeres in seinem Leben zu werden, als jemand, der Horrorfilme mag.
Und das stimmt, aber natürlich wäre ich nie in die Wikingerjugend abgewandert. Ich war nämlich und bin auch immer schon stramm links, aber auf dem Dorf sind ja dann viele auch irgendwie in so merkwürdige Gruppierungen abgetrifft. Man hat viele Freunde als Teenager an rechte Gruppierungen verloren, weil sie keinen Sinn im Leben gefunden haben.
Dabei wäre es so einfach gewesen, oder?
Ja, einfach mal sich ein vernünftiges Hobby zu suchen, anstatt zu denken, alle anderen sind schuld, außer man selbst.
Ja. Wie komme ich jetzt davon?
Das weiß ich nicht.
Was könnte man jetzt sagen?
Man hätte vielleicht auch noch dazu ist die Wikinger-Jugend halt auch verboten. Vielleicht starten wir einfach nochmal neu.
Ja, wobei verboten, das passt ja wieder auf das Franchise zumindest so ein bisschen, zumindest wenn man auf die Videospiel-Ära zurückkommt.
Oh, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Überleitung, Herr Hecker. Oh, ja, die ist sehr gut. Ja, Freunde, es ist soweit. Diese Woche steht jetzt endlich der neue Mortal Kombat-Film an von Simon McQuoid. Mhm. Schrieb man ihn so aus? Ja. Der ist jetzt dann ab dem 13. Mai überall erhältlich, wo man ihn kostenpflichtig streamen kann. Bei Amazon Prime, iTunes und so weiter und so fort. Und ich bin nicht so versiert in den Spielen. Ich habe das, die ersten paar Spiele habe ich mal irgendwie am Automaten und so weiter gezockt. Aber danach nicht wirklich viel mit der Reihe anfangen können. Ich weiß nicht, André, hast du viel Mortal Kombat gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also das gehörte auf jeden Fall zum Standardrepertoire in unserem Beat'em-up-Kinderzimmer immer. Ich meine, natürlich viel zu jung, klar, sowieso. Wie bei allem, wie bei Filmen. Bei Spielen nicht anders. Aber ja, Super Nintendo und damals noch und so. Also Arcade natürlich jetzt nicht. Ich finde Deutschland Arcade ist natürlich eh nicht so ein Ding. Aber natürlich auf den Konsolen dann damals, ja, auf jeden Fall. Am PC dann später auch irgendwie Teil 4, glaube ich, am PC und den Rest dann Konsole, PlayStation, Super Nintendo, was es da eben alles gab. Und deswegen, die ersten Teile damals, die waren ja alle fleißig indexiert oder indiziert und dann natürlich auch entsprechend schwer zu bekommen teilweise in Deutschland.
Tino, du? Hast du das gezockt?
Beat'em Up Kinderzimmer kenne ich nur von der Super Nanny. Nee, ich habe so ab und an auch mal reingespielt, aber dann war so kurz diese Fatality-Faszination war natürlich kurz da, aber ich hatte noch nie so ein großes Faible für Beat'em-ups generell. Und dann hat man bei Freunden auf dem SNES gespielt, kurz irgendwelche Moves auswendig gelernt, die man sich aus irgendwelchen Zeitschriften abgeguckt hat, also die Tastenkombination. Dann konnte man die und dann habe ich schnell wieder das Interesse verloren.
Naja, Beat'em-up Kinderzimmer, ich weiß nicht. Bei uns war halt Mortal Kombat nie irgendwie das Ding. Street Fighter und Tekken waren bei uns halt, wenn überhaupt, die Spiele, in denen man sich halt aufs Maul gehauen hat, aber
Mortal Kombat, aber auch eben mit daran lag, eben,
dass Mortal Kombat
relativ schnell verbannt wurde aufgrund der Brutalität. Das heißt, als Kind hat man den Zugang dann nicht so einfach bekommen. Bei mir war es halt durch älteren Bruder und so weiter. Dann gab es da halt den Zugang irgendwie, aber so als sonst, als Kind hat man das einfach, man konnte halt nicht einfach irgendwie in Elektroladen, Fachhandel gehen und im Regal gucken, oh, ich nehme Mortal Kombat mit. Das war halt damals nicht so einfach.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich der Stil von Mortal Kombat nie so sehr angesprochen hat. Also, und ich komme von International Karate Plus und so, oder Pro, wie es hieß, ja. Also, das, ich meine, oder Chambers of Shaolin oder sowas. Das fand ich schon cool damals so, aber Mortal Kombat mit diesen, ja, realen Spielfiguren oder real abgefilmten Spielfiguren oder gescannten Spielfiguren, das war nie so mein Ding irgendwie. Das weiß ich nicht, das wirkte für mich immer ein bisschen steif. Und naja, so eine Fatality habe ich eh nie hingekriegt, ne? Also das war dann für mich relativ schnell uninteressant. Wohingegen Street Fighter und Tekken habe ich halt deutlich besser angenommen und schneller angenommen. Und dann auch, naja, ein bisschen intensiver gespielt, wo man halt mal versucht hat, so gewisse Moves dann halt einfach sich ins Gehirn zu brennen.
Naja, klar. Und da siehst du ja auch den Wandel, ne? Früher war man zu blöd, die Finisher hinzubekommen, beziehungsweise wie Tino gerade sagte, musste ich irgendwelche Zeitschriften kaufen, wo die irgendwann da mal drin standen. Zum Nachmachen und heute in den neueren Teilen, jetzt sind wir bei 11, der letzte, kriegst du halt irgendwie einen Trainingsmodus, wo du einfach alles schon mal ausprobieren kannst, wo direkt drin steht, wie sie funktionieren und du kannst schon mal rumprobieren. Und wenn sie nicht genug sind, dann kannst du neue freispielen. Wenn du keinen Bock hast, welche freizuspielen, kannst du sogar welche als Lootbox dazu kaufen. war ein langer Weg, den Mortal Kombat da gegangen ist. Ja. Und wenn man sich jetzt vor allem mal anguckt, was heute in den neueren Teilen wirklich für Fatalities drin sind, was man mit den ersten ein, zwei Teilen vergleicht, das ist halt auch einfach ein Witz, ne? Also, und die neueren Teile sind halt in Deutschland alle erhältlich, ne? Weil sie es immer hinbekommen haben, das mit dem Comic-Relief, diese übertriebenen Comic-Darstellung der Gewalt zu rechtfertigen. Aber es ist halt auch echt total lustig halt, ne? Also, wie sich das auch gewandelt hat natürlich mit der USK.
Ja, oder halt eben dann auch jetzt, wie sich das gewandelt hat, naja, in der Adaption. Wir kennen ja bereits eine Adaption aus dem Jahre, ich glaube 1995 von Mortal Kombat. Da bin ich dann mal wieder hellhörig geworden, weil ich gedacht habe, ah cool, ich weiß, das Spiel ist ultra hart oder beziehungsweise es wird wegen seiner Brutalität immer in die verbotene Ecke gestellt. Jetzt kommt ein Film daher, gut, Christopher Lambert, kann man vielleicht hinnehmen. Der hat auch Highlander gemacht, vielleicht ist es ja was Gutes, aber nein, meiner Ansicht nach war das eben nichts Gutes, aber es war auch nicht mal irgendwie getreu des Spiels, oder? Also ich meine, ich mochte den ersten Teil allein deswegen.
Doch, nicht, der erste ist sogar ziemlich getreu des Spiels, das ist es.
Nein, aber ich rede jetzt
Was meinst du genau?
Was die Kämpfe angeht. Also ich fand das alles andere als hart damals.
Achso, nee, genau. Also die Gewalt fehlt, weil sie wollten es halt Mainstream-tauglicher machen. Deswegen war es damals nicht so saftig wie in den Spielen oder nicht so explizit. Aber sonst so rein von der Inszenierung, von den Charakteren, eben von dem Mortal Kombat selbst, ist das schon eigentlich relativ das, was der allererste Mortal Kombat das Spiel gemacht hat. Ja, nur eben wirklich die explizite Gewalt fehlte damals, ja. Weil sie es nicht so hart drehen wollten.
Das war für mich in dem Alter, zu dem Zeitpunkt einfach essentiell. Und da war ich enttäuscht. Und hinzu kommt, ist der Film halt auch wirklich billig, ne? Also das muss man halt auch einfach mal hinnehmen. Die Echse, also der, wie heißt der, Lizard?
Reptile,
Entschuldigung, ja. Reptile und so weiter, das ist wirklich, ich habe mir das ja letztens noch mal per Audioflick angeguckt. Ey, das ist grausam. Und dann am Ende, wenn dann hier das Inferno ausbricht und Christopher Lambert zusammen mit seinen Kämpfern da in dieses Blitzgewitter reinrennt, ey, das sieht so schlimm aus.
Aber der Reptile war ja auch schon immer das Schlechteste bei Two Unlimited Songs. So, um aber auch mal was Konstruktives.
Mal gucken, wer den Gag versteht, aber man muss ja trotzdem sagen, dass der 95er trotzdem auch so einen gewissen Charme hat, den man nicht absprechen kann, wie ich finde. Ich meine, vor allem, wenn man sich dann nochmal den zweiten anguckt, dann Annihilation von 97, dagegen ist der 95er ja ein absolutes Meisterwerk. Also der Annihilation war ja wirklich dann absolut grottig. Fast alle Charaktere ausgetauscht, also Schauspieler ausgetauscht. Und ich meine, der war ja von Leonetti, ne? Der jetzt heutzutage dann eben sowas wie Annabelle dreht. Oder war es für Annabelle? Doch, ja, genau. Annabelle und Wish Upon und so. Der hat ja damals den zweiten Mortal Kombat gemacht, als allererste Regiearbeit. Und dagegen war der 95er tatsächlich noch eigentlich ein guter Film.
Ja, aber jetzt bringe ich mal
das. Auch unterhaltsam, also.
Jetzt bringe ich mal das Totschlagargument der heutigen Folge. Ja, aber okay. Frag doch mal Rapper.
Ja, nee, aber davon halt.
Nur weil es Schlechteres gibt, macht es Mortal Kombat jetzt nicht besser.
Das stimmt.
Ja, aber der ist nicht gut, aber der ist unterhaltsam. Also auch wie der Street Fighter-Film, der eigentlich auch eine Katastrophe ist, aber er ist zumindest unterhaltsam.
Ey, inzwischen kann ich das auch wirklich machen. Ich kann wirklich Spaß mit diesem Film haben, ja. Wenn man auch so ein paar Sachen drumherum noch irgendwie weiß und die ganzen Trivia-Facts irgendwie mal gelesen hat, dann ist das lustig. Ich gucke mir das an, genauso wie du sagst, Street Fighter. Aber damals war ich echt schwer enttäuscht von Mortal Kombat.
Ja, aber ich wage jetzt schon als Prognose, dass wenn wir 2045 einen Rückblick auf Mortal Kombat 2020 machen, dass wir dann nicht sagen, ja, inzwischen ist er aber wenigstens unterhaltsam.
Ja, das stimmt, das sage ich ja jetzt schon.
Ja, genau, kommen wir nämlich mal zum
Totschlagargument
überhaupt.
Ich frage mal den Inhaltsrapper und der sagt, der abgewrackte MMA-Kämpfer Cole Young, der sich seine Herkunft nicht bewusst ist und von Kaiser Shang Tsungs bestem Krieger Sub-Zero gejagt wird, sucht und trainiert mit den größten Champions der Erde, um sich darauf vorzubereiten, gegen die Widersacher von Outworld in einem Kampf um das Universum anzutreten. Das ist die offizielle Inhaltsangabe. Das ist ein Satz.
Ja.
Wer glaubt denn, dass man das in einem Satz verstanden hat, worum es jetzt in diesem Film geht?
Aber
Das
wichtigste Wort ist aber auch schon drin.
Das
Wort
ja auch nicht benutzen sollte.
Jetzt
auch schon so fight und beide reden gleichzeitig. Ja, André, bitte.
Nee, sorry, ich wollte sagen, das wichtigste Wort ist aber immerhin drin, nämlich beziehungsweise zwei Wörter, nämlich trainieren und vorbereiten. Denn das ist ja eigentlich der ganze Film.
Ja. Also, liebe Leute, es gibt kein Turnier in diesem Film. Warum auch immer. Ja.
Das ist aktuell auch der große Aufreger von all denen schon sehen konnten irgendwie, was heißt diskutiert wird. Also in Amerika ist er ja schon länger auf HBO Max auch zu sehen. Das ist die größte Kritik der Mortal Kombat Fans natürlich. Und das ist das, was er auch im Gegensatz zum 95er Film eben anders macht. Der 95er Film hat eben das Turnier gehabt. Wie das erste Spiel auch eben. Es ging um das Turnier selbst. Und ja, im 2021er jetzt hier gibt's einfach kein Turnier. Das ist eben der große Kritikpunkt der meisten,
Ja. Plus, ist er aus deiner Sicht denn verständlich oder ist das auch jemand?
Kann man anhand des Fanservice drüber hinweglächeln?
Ja. Naja, das Ding ist halt der. Also es ist natürlich irgendwie ist es ein bisschen verarsche natürlich. Aber ich verstehe trotzdem, wo das herkommt. Also der ganze Film fühlt sich ja wirklich an.
Ich habe Kapitalismus auch verstanden, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Grund.
Ja. Das ist der Punkt 1 bei Warner, da hast du vollkommen recht, der steht ganz oben auf der Liste, der ist auch quasi schon ein Checkmark so. Aber Punkt 2 auf der Liste, sie wollen halt, das merkst du, der ganze Film ist darauf ausgelegt, dass es halt mehrere Teile gibt. Das muss man natürlich einfach so sagen. Ich finde aber, wo sie herkommen, nämlich diese Geschichte aufzumachen, denn eigentlich ist der Ausgangspunkt des Ganzen hier nämlich der Charakter eben von Scorpion, beziehungsweise eben eher noch als in seiner menschlichen Gestalt, also der ist ein Samurai-Krieger und der wird halt getötet, das ist auch also Spielkanon eben. Und kommt ja dann eben wieder als eben Scorpion, genauso wie Sub-Zero, der war eben auch als in Menschengestalt schon sein Erzfeind. Und die beiden sind dann eben innerhalb des Mortal Kombats eben als Sub-Zero und Scorpion auch weiterhin dann eben die Erzfeinde. Und hier das Ding eben aufzumachen, dieser besagte Cole Young ist nämlich der Sohn von Scorpion, beziehungsweise.
Nein, ist er nicht.
Beziehungsweise Nachfahre.
Der Nachfahre, genau.
Ja.
Und da wären wir nämlich schon beim größten Problem dieses Films. Er ist einfach viel zu umständlich dafür, dass ich eigentlich Leute reihenweise auf die Fresse hauen soll.
Ja, weil das ist nämlich auch das Grundproblem mit diesen Kanon-Sachen. Also einerseits verlangt der Film von mir, dass ich weiß, dass Scorpion irgendwann irgendwie stirbt, aber gleichzeitig verlangt der Film auch von mir, dass ich den Spielkanon, nämlich dass ich da Leute auf brutalste Weise im Turnier auf die Fresse hauen, dass ich das wieder ignoriere. Und das ist irgendwie ein komplett falscher Fokus bei diesen ganzen Kanon- und Lore-Sachen. Also weiß ich halt nicht, ob man das überhaupt voraussetzen kann, weil dann machst du einen Film nur für die Leute, die das Spiel kennen, war schon gleich bedingt, okay, es wird keinen zweiten Teil geben, weil du hast überhaupt keine Zielgruppe, die groß genug ist, um einen Kinofilm überhaupt finanziell erfolgreich zu machen. Und bei dem Film merkst du ja auch, es wird keine Fortsetzung geben. Also der wird ja einfach komplett versanden, eben weil er sich ja gar keinen Gefallen damit tut, sich wie ein Prequel zu einem Film anzufühlen, den es überhaupt nicht gibt. Naja, also wenn das ein Pilotfilm für eine Serie wäre, würde ich es okay finden, aber dass ich jetzt mindestens ein Jahr warten muss, bis das überhaupt weitergeht, also es fühlt sich ja wie so ein Warten auf Godot-Theaterstück an. Alle reden die ganze Zeit darüber, dass Godot irgendwann kommt und der Clou davon ist halt, Godot kommt nicht, was da aber irgendwie Sinn und Zweck ist, aber über ein Turnier zu reden die ganze Zeit, was da nicht kommt, das wirkt ja wie so eine Arthouse-Verarsche in irgendeinem Beat'em-up-Film gewandt.
Ja, aber dann dreh ich es jetzt mal um. Stell dir mal aber andersrum die Gedanken vor, der Film ist eben eigentlich genau für die Leute, die das Spiel halt und das Franchise nicht kennen. Denn er baut es ja quasi erstmal auf. Er gibt dir halt die Charaktere, er erzählt dir, dass es diese Welt gibt, er stellt dir halt dieses Outworld vor, dass es halt schon irgendwie eine ewige Fehde ist, die halt immer wieder aufeinander clasht, was sie halt verhindern müssen, eben, dass dieser Cheng Sung eben quasi immer nicht Fairplay macht, sondern immer versucht, über außerhalb des Turniers eben Leute auszuschalten, damit sie im Turnier nicht mehr antreten können. Und baut ja halt eben so das Universum auf und erklärt dir es erstmal, bevor es dann in einem eventuellen zweiten Teil, selbst mal hingestellt, ob er kommen wird oder nicht, dann eben dann wirklich reingeht und dann dir das Turnier zeigt. Also von der Warte heraus ist doch vielleicht sogar der Service für diejenigen, die mit dem die Mortal Kombat noch nie gehört haben, vielleicht sogar so noch smarter, als einfach zu sagen, hallo, hier ist ein Turnier, übrigens ist alle um, 90 Minuten und dann, ja, fertig.
Ja. Dann gib mir jetzt mal zwischen 1 und 100 eine Prozentzahl, was du denkst, wie viele Leute, die von Mortal Kombat noch nie was gehört haben, die letzten 30 Sekunden des Films verstehen.
Die letzten 30?
Ja, wo auf dieses Plakat mit einem Namen von einem
Mortal Kombat aber gut, das ist ja quasi ein Easter Egg. Also ist ja auch scheißegal, ob das jetzt
ja, jemand, aber du kannst doch nicht einen Film machen für Leute, die Mortal Kombat nicht kennen, den aber mit einem Easter Egg aufhören. Also wenn ich nicht wüsste, was da los ist und das fährt auf so ein Plakat zu und dann ist vorbei, würde ich doch denken, was zur Hölle? Also wie unbefriedigend kann ein Ende denn noch sein?
Das ist wie die Rose am Ende auf der Garage in der dunkle Turm in der Verfilmung.
Ja. Oder ein Porno, der die Kamera runterfährt und kurz vor der Vagina oder dem Penis aufhört. Und dann so, hier, das war doch super, oder? Das geht nicht. Also das ist ja völlig unbefriedigend, was dieser Film macht.
Ja, aber okay. In diesem Punkt gebe ich dir recht, das sehe ich halt auch. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde es nicht so gravierend. Ich gebe nämlich André auch da, sag ich mal, stimme ich André zu, der soll Leute auch schon irgendwie in gewisser Art und Weise an das Universum ranführen. Aber ich finde es auch nicht die essentiellen Punkte dieses Films. Also ich meine, warum gucke ich mir Mortal Kombat Filme an? Ich gucke mir Mortal Kombat Film doch nicht wegen der Story an oder weil ich die Welt darum herum irgendwie cool finde. Ja. Ich gucke mir Mortal Kombat Film an, weil ich sehen möchte, wie sich Leute kaputt hauen und dann am Ende nochmal richtig fertig machen mit einer Fatality. Das möchte ich doch sehen. Das ist doch der Kern dieses Spiels und das ist doch der Kern dieses, also sollte auch der Kern dieses Films sein.
Jetzt würden halt wieder Spielefans kommen und sagen, ja, aber die Story in 11 Teilen, die da zusammengeschustert wurde, ist total komplex und du
das mag ja sein, aber
du sagst es quasi gerade, das hätte keine Story, das stimmt nicht. Das würden jetzt wieder Spielefans sagen. Aber ich sage auch selbst, obwohl ich die Spiele mag, die Story ist trotzdem zusammengeklöppelt ohne Ende. Ja, da passiert viel, aber trotzdem geht es ja ganze Zeit um, da stirbt jemand, der wird wieder belebt, dann kommt wieder irgendein anderer Magier, der wieder belebt auch wieder Leute. Also sorry, also das hat eine Story, ja, aber ist jetzt auch nicht Oscar-worthy. So.
Von daher, Spiele?
Alles ist das alles aufgeblasener Quatsch. So
aber André, dann sind wir doch trotzdem, da bin ich doch trotzdem immer noch auf der Seite der Hardcore-Spiele-Fans. Weil wenn diese Lore oder wenn diese Geschichte oder dieses Spiel eben halt eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte hat, die, sag ich mal, komplex ist oder cool ist oder sonst irgendwie viele Sachen bietet, ja, aber dann zeig sie mir doch. Dann zeig mir doch nicht irgendwie diesen umständlichen Weg, den da dieser Film geht, der mir am Anfang eine Szene zeigt, wo ein Kind gerettet wird, was letztendlich im Film überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Denn der abgewrackte MMA-Kämpfer Cole Young ist nur Nachfahre von diesem Kind, was da gerettet worden ist. Da frage ich mich so, warum? Warum ist das in dem Film drin? Also warum machst du das? Also warum nimmst du diese Abzweigung? Genauso wie das Ganze drumherum um Sonja, ja? Warum klatscht der nicht gleich so ein Symbol auf die Haut, damit sie mitkämpfen kann? Warum musst du noch diesen Umweg gehen, irgendwie mit einem anderen Kämpfer, von dem sie das dann erhält, so. Was halt auch quatschig ist, so, aber dann gib's ihr doch gleich. Dann kann sie sich doch auf die Fresse hauen.
Ja? Weil sie halt nicht chosen ist, ne?
Klar, ja, genau. Ey. Nein, aber, I don't care. Wirklich. Weiß das ist doch. Ich, also, macht, wir müssen uns doch jetzt irgendwo. So wir müssen uns doch irgendwo entscheiden. Was möchte dieser Film? Möchte der Film neue Leute an eine Welt ranführen, die sie noch nicht kennen? Oder möchte der Film irgendwie die Alten abholen, die halt alles gespielt haben und nur auf ihre bestimmten Merkmale warten, um halt eben zu sagen, ja, das ist geil, das ist eine getreue Umsetzung. So.
Aber auch das wage ich zu bezweifeln, dass Leute, die die Spiele komplett gespielt haben, sich denken, ah geil, endlich mal Story. Also worauf sich, glaube ich, alle einigen können, sowohl die Leute, die die Spiele gespielt haben, als auch die, die sie nicht gespielt haben und irgendwas von Mortal Kombat gehört haben, ist ja die Schnittmenge 100%, wir wollen krasse Fights sehen mit krassen Fatalities.
Ja.
Das hat jeder von Mortal Kombat gehört, niemand denkt, oh, ich will mal die Otherworld sehen. Also es wäre wie wenn Rocky 1 dann nur so erstmal Philadelphia als Handlungsort vorstellt. Guck mal, hier ist es der Schlachthof, hier ist das Armenviertel und dann am Ende fährt die Kamera auf ein Plakat zu von Apollo Creed und man denkt so, uiuiui, das wird ja richtig geil im nächsten Teil. Also das funktioniert, also muss es ja wenigstens ein bisschen was mir geben, worauf ich mich freue im zweiten Teil. Und das findet ja eigentlich nicht statt. Also die ersten 60 Minuten sind ja einfach eine Exposition und das geht halt nicht bei einem Actionfilm. Das würde man bei einem Drama ja schon ja. öde finden, aber.
Aber jetzt naja, aber also zumindest mal, also das Opening direkt mal, wo halt zum Beispiel, ich vergesse mal, wie
der. Wo direkt mal das CGI-Blut
ist. Ich vergesse ja. mal, wie der echte, ich vergesse mal, wie der richtige Name ist. Auf jeden Fall der Scorpion in seiner Menschenform. Wenn der da erstmal die Angreifer da wegmacht, da am Anfang, diese ja. Angreifer, da habe ich es schon so gefeiert.
Ich weiß, so Vergleiche bringen auch nichts, aber wenn du die ersten 10 Minuten von Mortal Kombat Realfilm und den letzten Animationsfilm, dieser Scorpion's Revenge, ja. punktet der doch auch in allen Belangen.
Ist ein Tick besser. Ja, Entschuldigung.
Und vor allen Dingen ist er besser, härter, hat ein besseres Pacing und auch mehr Originalität. Also bei diesem Scorpion's Revenge schon am Anfang, das mit diesen Ameisen, wie cool das halt irgendwas verdeutlicht. Also auch das versucht der Mortal Kombat Film ja auch gar nicht irgendwie so ein Ehrenkodex oder was es überhaupt bedeutet, so ein Fighter zu sein, bringt er ja auch nicht rüber. Also sie machen das halt. Aber wieso, weshalb, warum, was das Besondere daran ist, außer dieses bisschen so Chosen-Geschwurbel, bleibt ja auch auf der Strecke. Also es gibt überhaupt keinerlei Gravitas. Worum geht's? Warum macht man das? Außer, dass es halt irgendwie auf dem Tagesprogramm steht.
Ja, damit die Outworld nicht die Erde übernimmt. Das ist ja eigentlich der einzige Grund.
Ja, aber was würde dann passieren?
Die Erde geht unter.
Okay.
Wenn du das nicht verhindert haben möchtest, dann musst du dich auch nicht fürs
Mal kommen. Jetzt müssen wir uns aber auch nicht irgendwie da, glaube ich, ein bisschen Herde anstellen. Ich meine, was sind die Anforderungen an so einen Film? Da erwarte ich jetzt auch nicht die komplexeste Story. Und ich muss sagen, dafür, dass ich schon im Vorfeld doch eher Schlechtes gehört hatte, bin ich überraschend gut in den Film reingekommen, weil er bietet schon innerhalb der ersten 35 Minuten ungefähr, bietet er schon 4 längere oder kürzere Kämpfe. Und das ist schon eigentlich okay. Also das fand ich erstaunlich, beziehungsweise nachdem ich halt auch so ein paar Kritiken gelesen und gehört hatte, wo es hieß, ja, du gehst eigentlich nur am Ende ab, fand ich das dann doch überraschend kurzweilig so. Und da habe ich Bock gehabt. Und auch der Kampf mit Reptile dann, das ist lustig. Plus du hast noch Kano, heißt der Kano?
Ja.
Ja, der für mich so ein kleines Highlight im Film ist. Also ich will jetzt auch nicht nur komplett auf den einbashen so. Ich verstehe halt nicht, warum der sich so umständlich anstellt. Und bin dann aber doch relativ gut in den Film reingekommen. Irgendwann, wenn es dann halt darum geht, für dieses Turnier zu trainieren, muss ich sagen, da tritt er dann halt echt hardcore auf der Stelle. Und da habe ich dann irgendwie bemerkt, was diesem Film am meisten fehlt. Das sind nämlich einfach noch mehr Kämpfe, beziehungsweise noch mehr irgendwie, ja, wie heißen die Figuren, die im Computer nicht gespielt, NPCs, genau, noch mehr NPCs, noch mehr Minions, noch mehr irgendwie Schlachtopfer, die man irgendwie in so einem Kampf verbraten kann, ja, weil du musst halt schon eine Stunde warten, bis du endlich mal eine richtige Fatality siehst, so. Und das fand ich halt ein bisschen schade, also das war ein bisschen zu sehr geteased dafür, dass man halt zu wenig auf der Habenseite hat, wenn du verstehst, was ich meine.
Naja, klar, also du hast am Anfang ja einmal eben den Sub-Zero gegen Jax Fight, wo er ihm die Arme nimmt eben. Und das war auch eigentlich, also fand ich auch relativ hart schon für den Anfang da erstmal. Dann passiert erstmal eine ganze Reihe nichts, da gebe ich stimme hier zu. Und dann erst in der zweiten Hälfte ja, geht's dann ordentlich ab. So ab dem Moment dann, wo die Flügel-Lady zersägt wird, das war schon auch schon so.
Ey, beste Szene.
Holy Lord, Szene. Ey. Ja, ich fand aber auch halt, dass der sich immer so wieder mit kleineren Fights so durchrettet durch die erste Hälfte. Ich fand das jetzt auch nicht so krass, nur Exposition, wie es immer gemacht wird. Was ich sagen muss, was mir so ein bisschen gefehlt hat, und das ist der Punkt, wo du gerade gesagt hast, die Erwartungen. Ne? Meine Erwartungen waren halt bei minus 10 so. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Ich wollte einfach nur auf der stumpfesten Art, die es gibt, unterhalten werden. Und das habe ich bekommen. Was ich halt sagen muss, was bei den Kämpfen mir gefehlt hat, war halt wirklich die Raffinesse in der Choreografie, beziehungsweise ja. Das Editing. Das ist halt leider wirklich nicht geil. Also das, also wenn man da sich einfach anguckt, was man in den letzten Jahren eben an Martial Arts auch einfach bekommen hat, ne? Oder wenn man sich natürlich die Klassiker anguckt, irgendwie Tony Jaa-Filme oder sonst irgendwas, das wurde einfach schon so oft einfach besser gemacht und da kackt halt wirklich leider ab. Also sie haben sich ja wohl extra auch Darsteller eben geholt, die irgendwie MMA kämpfen können und eben Kampfkunst beherrschen in einer gewissen Weise und die Kämpfe aber dann so zu zerschneiden, dass sie eigentlich, also dann hättest du auch einfach andere Darsteller nehmen können, die gar keine Kampfkunst können, weil das wirkt alles so gestaged und nur gerettet durch den Schnitt, obwohl sie es eigentlich laut Interviews und Co., obwohl sie es können, das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil die Kämpfe hatten nicht so den Impact, die sie dann wirklich auch haben könnten, da wurde dann doch eben mehr Wert gelegt auf dann die Effekte und dann eben das Blut am Ende des Tages. Das war ein bisschen schade, die Kämpfe hätten organischer sein können, das hätte nochmal mehr gezündet.
Ja, oder halt auch mehr, sag ich mal, solche Ideen einbauen, wie das, was man aus dem Trailer kennt, wie er halt das Blut in diesen Eisdolch verwandelt, zum Beispiel. Ja. Also da hätte, das fand ich halt auch so schade. Ich meine, das ist doch eigentlich wirklich, es tut mir leid, ey, wenn ich Mortal Kombat lese, dann möchte ich doch genau sowas sehen. Also ich jetzt persönlich, ja. Ich weiß nicht, wie es anderen Fans da geht, aber ich jetzt halt einfach nur von meiner Warte aus als Kampfsport-Filmfan so, sowas will ich sehen. Weißt du, das ist mir dann egal, dass das CGI-Blut da durch die Gegend spritzt. Ich habe Ninja Assassin durchgehalten so und der ist exzessiv, was das Thema angeht. Dementsprechend, ja, das verbuche ich mittlerweile als eben handgemacht und eben digital so. Es gibt die Gewalt, es gibt die Gewalt. Und wenn sich ein Film dafür entscheidet, digital Gewalt zu zeigen, dann soll er es mir halt auch irgendwie halbwegs gut präsentieren. Es stört mich zwar immer noch ein bisschen, aber es gibt da auch eben Besseres und Schlechteres. Und ich fand das nicht so schlimm. Aber dann möchte ich halt auch wirklich, dass damit was gemacht wird. Die haben die Möglichkeiten jetzt da zu tricksen, dann sollen sie bitte auch tricksen. Und da muss ich auch sagen, war Mortal Kombat ein bisschen spärlich.
Ja, weil vor allem es gibt halt ja einfach, es gibt so unzählige Special Moves und sowas und Attacken in den Spielen, da hättest du so viel Kreativität reinfließen lassen können, aber von diesen Special Powers, die sie dann da haben, wird halt kaum was genutzt, wie du gerade sagst. Ne? Dieses Eis einfrieren als Dolch nutzen, das sind so kreative Momente, die bietet halt dir ein Street Fighter zum Beispiel. Ja gut, Street Fighter ging es auch noch, aber es gibt genug andere Beispiele, wo es nicht funktioniert. Aber hier hast du die Möglichkeit, mit solchen, sag ich mal, auch ein bisschen fantastischen Elementen zu spielen. Und das machen sie in den Kämpfen leider kaum. Also es wird echt eigentlich immer drauf gekloppt, dann gibt's einen Special Move und dann gibt's den Fatality so, der dann dafür meistens cool ist. Aber die Kämpfe selbst, die Auseinandersetzungen, die waren mir echt nicht dynamisch und wie du sagst, nicht kreativ genug. Da hätte man gerade bei Mortal Kombat, wo du wirklich frei drehen kannst an Kreativität, wo eben nichts auf dem Boden bleiben muss so, da hätten sie echt mehr rausholen können. Das fand ich halt auch, ja.
Deswegen hoffe ich eigentlich, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil wenn mir John Wick 1 gezeigt hat, ist, dass man sich doch immer noch mal steigern kann. Oder auch Fast and Furious. Dass es immer noch mal irgendwie einen Turn kriegt, der mich dann doch ein bisschen mehr abholt. Und ich hoffe, sie lernen aus den, ja, ich weiß nicht, aus den vermeintlichen Fehlern, die sie gemacht haben. Also meiner Ansicht nach. Und setzen es jetzt um. Und können dann noch einen Film präsentieren. Ich weiß gar nicht, steht der so schlecht da? Ich glaube, der ist ja auch in den Kinokassen in Amerika gar nicht mal so schlecht gestartet, oder?
Ja, ich glaube, das wird schon halbwegs gehen, aber ich meine, er hat jetzt keinen positiven Leumund, plus wird er ja im zweiten Teil dann auch wieder auf der Stelle treten. Also es wird jetzt auch nicht so Tempo aufnehmen. Also wie lange soll das dauern, bis das irgendwie mal wirklich Fahrt aufnimmt?
Ja, also ich hoffe halt, dass sie jetzt im zweiten Teil dann direkt sagen, okay, jetzt machen wir das Turnier, weißt du? Also ja. Das wäre halt cool. Ja. Und mehr brauchst du ja auch nicht. Dann wird er vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Ich fand den jetzt halt mit 100 Minuten irgendwie schon einen Tick zu lang. Und ja, dann wäre das auch eigentlich in Ordnung, wenn du da halt wirklich jetzt auch mal frei drehen kannst, also noch freier drehen kannst, weil du gesehen hast, dass die Formel funktioniert. Vielleicht sind es auch die Zugeständnisse, die man halt machen muss, wenn man jetzt so ein neues Franchise starten will. Aber ich glaube, man hätte das auch anders machen können. machen können.
1995 geht's los. Also das Erste, was du im 1995er-Film hier hörst, jemand, der Mortal Kombat schreit in diesem charakterischen Videospiel-Sound. Dazu kommt diese Techno-Doodle-Musik und dann geht's halt los. Während irgendwie der Vorspann, der Schriftzug brennt. Also so erwarte ich das, nicht so ein düsteres, gesetztes Japan im 16., 15. Jahrhundert, wo erstmal irgendwie so ein paar random Fighting-Sequenzen kommen. Also der Film hat ja auch schon von der Tonalität versagt eigentlich. Also entweder machst du es komplett düster, dann dürfen aber auch nicht so Kack-Gags irgendwie reingebracht werden, weil das meine ich ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Die Outworld übernimmt dann halt die Erde ist weg, so what? Also was sind die Konsequenzen? Also es ist halt völlig konsequenzlos, dann hauen sie sich ein bisschen aufs Maul und
ja, aber halt wo ist denn Erde weg konsequenzlos? Also welchen Film ist das? Das ist ja Independence Day, ja, aber, und Armageddon auch konsequenslos. Oder das ist ein Asteroid auf die Erde fallen, das ist schade.
Leben also war halt überhaupt unter Schiff. Die Erde ist weg, geht's ja eh nicht mehr im modernen Kino. Also wie viele Filme habe ich in den letzten 20 Jahren gesehen, wo die Erde weg ist? Ja. Also auch diese Bedrohung ist halt immer gleich.
Anscheinend bist du ein Befürworter der Erde weg.
Ja, Tino, was ist da los?
Voraussetzung, ja.
Magst du unseren Planeten nicht mehr?
Genau, magst du hier vielleicht nicht mehr sein? Möchtest du uns was erzählen, Tino?
Doch, hat die Erde dir was getan? Ich mag auf diesem Planeten nicht. Nee. Nein, aber
nein, ich verstehe schon, was du meinst.
Ich finde halt, er delivert halt zu wenig von dem, was er hätte machen können. Irgendwie entschuldigen muss man halt dazu sagen, wahrscheinlich ist das Regiedebüt vom Regisseur. Wenn du so ein Thema im Regiedebütanten gibst, weiß man halt auch gleich wieder, was du davon für eine Erwartungshaltung hast. Und mein Idealwunsch wäre eigentlich, dass sie jetzt merken, okay, für Kinofilme reicht das nicht, wir machen eine Serie draus. Und wenn die besser wird als diese Mortal Kombat Legacy Serie, die im Prinzip genau wie der Film ist, nur auf Serienlänge, wo auch die ganze Zeit ein Turnier angeteasert wird, was auch nie so wirklich kommt, dann why not? Also statt einem Monster der Woche, einen Fight der Woche, das würde im Serienbusiness eigentlich noch ein bisschen fehlen. Das fände ich gar nicht so.
Ja, der so richtig schön ausgeschmückt wird, ne? So wirklich so ein bisschen Training vielleicht noch dazu, aber ansonsten halt wirklich den Kampf richtig lang machen mit tausend verschiedenen Perspektiven und dann aber auch mal wirklich sich darin suhlen mit so einem X-Ray. Wenn ein Arm gebrochen und ausgerissen wird oder sowas, das fände ich auch nicht verkehrt.
Weil warum soll man, wenn MMA-Matches übertragen werden, warum soll nicht eine Mortal Kombat-Serie funktionieren, die im Prinzip ja auch nichts anderes ist als ein MMA-Match mit ein paar übernatürlichen Fähigkeiten.
Ja. Gebe ich dir recht.
Also das fände ich gut.
Dann hoffentlich springt genug Kohle bei rum durch den neuen Film. Ja, André ist eher pro, ich glaube, Tino ist eher kontra, ich bin irgendwo dazwischen, glaube ich, oder?
Ja, aber halt auch, weil die ohnehin geringe Erwartungshaltung unterlaufen wurde.
Ja, okay.
Und ich meine, die Videospiele haben ja auch noch Cutscenes. Also das ist aber so dumm, das halt auch klingt, aber wenn irgendjemand mehr Spaß mit den ersten 10 Minuten vom Film hat, als sich 10 Minuten Zusammenschnitt von Fatalities von Mortal Kombat 11 anzugucken, dann soll er den Film gucken, aber ansonsten kann ich mir halt auch 2 Stunden Fatalities-Szenen auf YouTube anschauen.
Ja, halten wir das mal so fest. Und kommen wir, glaube ich, zum nächsten Film, oder? Wir haben jetzt lang genug über Mortal Kombat geredet.
Ja, bitte.
Aber es ist ebenfalls ein Kampfsportfilm, ein Martial Arts Film. Er ist aber auch irgendwie das komplette Gegenteil von Mortal Kombat. Denn, oder allein schon die Produktionskosten könnte man da irgendwie schon dem entgegenhalten. Ja, er heißt Paper Tigers. Wie waren da eure Erwartungen? Tino hat meine ein bisschen hochgeschürt, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch nur den Teaser gesehen, damit habe ich meine eigenen Erwartungen auch ein bisschen hochgeschürt, aber also ich wusste vorher auch gar nicht, dass Teaser irgendwie einen Film positiv bewerben sollen, da war ich sehr erstaunt, dass das ein Marketing-Trick war, den wir da zum Opfer gefallen sind, aber trotzdem ist der liebenswert, also der Teaser hat natürlich dann die besten Szenen, wie es immer so ist, zusammengeschnitten und Paper Tigers hat halt so ein bisschen das Problem, wenn er eine Viertelstunde kürzer wäre und ein bisschen knackiger, wäre es noch ein deutlich besserer Film, aber er ist halt unglaublich liebenswert, trotz allem.
Ja, aber erklär mir mal kurz, worum es geht. Es geht hier um 3 Kung-Fu-Kids, die ja zu abgehalfterten Männern mittleren Alters herangewachsen sind. Aber als ihr alter Meister, stirbt und sie halt auf seiner Beerdigung zugegen sind und sie nicht ganz glauben wollen, dass er einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, stellen sie oder beziehungsweise müssen sie ihre langweiligen Jobs, Vaterpflichten und alle Streitigkeiten hinter sich lassen, um zu ergründen, ob der Meister wirklich eines natürlichen Todes oder eben gestorben ist oder eben ermordet wurde. Und ich glaube, so viel kann man sagen.
Mhm. Ja.
Genau.
Ja, ich hatte irgendwie gar keine Erwartungen so richtig. Also ich hatte ihn auch irgendwie nicht auf dem Radar, bis Tino uns darauf aufmerksam gemacht
hat. Gar nicht.
Nee, hatte ich erst voll mir vorbeigerasselt. Und dann habe ich mich erst eingelesen, was es eigentlich ist. Und dann war ich erst so, okay. ist ja crowdfinanziert, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja. Dann war ich so, okay, also heißt ja nichts. Gibt's ja genug positive Projekte heutzutage, die crowdfinanziert sind und vernünftig abliefern dann. Und aber fand halt die Story auf jeden Fall schon mal interessant. Aber hat das schon so ein bisschen so einen leichten Kung-Fu-Hustle-Vibe, so, also rein von der Idee. Weil ich dachte, ah, okay, ne, so gealterte Typen, die halt noch mal so ein bisschen Kung-Fu machen sollen, aber es nicht mehr können, so. Dass es schon so eher in die schwere Comedy-Richtung geht, ne? So wollen kämpfen, können nicht mehr und so. So, keine Ahnung. Jetzt nicht gerade Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst-Stil, aber schon eher Comedy, so, ne? Also, als ob Adam Sandler einen Kung-Fu-Film macht, so ein bisschen in die Richtung. Dachte ich, wird das so ein bisschen halt schön albern und schön mit Kämpfen, aber eben albern. Das war so meine Erwartung.
Ja. Ich hatte jetzt nur diese eine Review gesehen, die Tino uns mal in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet hatte, und da hatte ich noch irgendwie diesen einen Satz im Hinterkopf, dass der halt irgendwie den Spirit von so alten, ja, Kung-Fu-Kids, Komödien und sonst irgendwas schon aufgreift und das auch ganz gut ausspielen kann. Ich war dann doch ein bisschen überrascht. Ich fange diesen Film an und es wirkt halt schon, ja, ohne jetzt das zu werten klingen lassen zu wollen, aber es wirkte schon wie ein typischer B-Film. So etwas, was man in den Hinterhöfen Amerikas irgendwie dreht, mit nicht ganz so hohem Budget und dann auch irgendwie eben nicht irgendwelchen Kampfchoreografen, die man noch zusätzlich anstellt, damit man irgendwie 6 Wochen trainiert, um dann halt auch in den entsprechenden Szenen wirklich fit auszusehen und rüberzukommen. So. Also der Film wirkte halt einfach, ich meine, diese jungen Leute, die halt die drei Leute da spielen, die Paper Tigers, die junge Version der Paper Tigers, das waren schon coole Jungs, die hatten auch irgendwie was drauf. Ich war direkt nach diesem VHS-Vorspann, in dem man sehen kann, was die Jungs in ihrer Jugend halt immer für, sag ich mal, Fights abgeliefert haben oder welche Stunts sie angestellt haben. Das fand ich schon alles sehr charmant, weil unter anderem auch die Fights in diesen VHS-Szenen sehr, ja, doch eine gewisse Wucht hatten so oder halt auch schon Spaß gemacht haben. Aber dann irgendwann, batz, ja, spielt das halt in der Jetztzeit und du merkst halt, das sind halt wirklich alles sehr runtergekommene Männer und nicht wirklich mehr die Athleten von einst. Und ja, so was das Timing angeht, was die Kameraoptik angeht, was auch dann eben die Geschichte angeht, die sich mit sehr vielen Szenen aufhält, die nicht unbedingt sein müssten, meiner Ansicht nach, da merkt man halt schon, das bräuchte alles den professionelleren Feinschliff. So. Ja, das will ich halt einfach mal als Kritikpunkt das schon mal stehen lassen, weil waren so die Sachen, die mir halt einfach nicht gefallen haben. Weil da halt wirklich, keine Ahnung, so viele Szenen dabei sind, die doch echt lange gehen, die man einfach hätte schon viel früher beenden können. Aber ich verstehe dann auch, worauf dieser Film hinaus will und dass der halt einem versucht, diese Figuren, diese Paper Tigers irgendwie näher zu bringen, deren Freundschaft nochmal zu erläutern und sich eben halt auch auf eine andere Art und Weise den Problemen zu stellen, vor denen sie jetzt stehen. Und dann kannst du dem Film schon fast nicht mehr böse sein.
Ja, ich fand auch halt, gerade diese Rückblicke dann, wenn sie da auch als Kinder halt trainieren, so schöne kleine Montagen eben und dann, ja, wie es halt so ist, ein bisschen tapsig noch sind und der Meister dann da eben, zwar mit aller Härte, aber trotzdem auch irgendwie immer so ein bisschen wie der Ersatz-Daddy, die da unter seine Fittiche nimmt und sie dann da irgendwie auf einmal balancieren müssen und da versuchen, das Gleichgewicht zu halten und solche kleinen Momente irgendwie, das fand ich auch alles ganz, ganz schön gemacht. Ihre älteren Pendants fand ich passend und war ja auch genau im Grunde das schon, was ich erwartet hatte, ne? Also gerade der eine hier mit seinem Toupet und dem kaputten Knie und so, ne? Und es war natürlich die Voraussetzung natürlich genau für die Momente, die ich mir dachte, ne? Wollen jemanden verfolgen, er knickt um und liegt erstmal auf dem Rücken und kann sich nicht mehr bewegen wie so ein Käfer. Was macht er als erstes? Zündet sich noch eine Kippe an. Ne? Also merkst halt so, der Lebensstil hat sich sehr gewandelt und aber es ist dann schön, wie sie so nach und nach sich wieder eben darauf besinnen, was sie mal gelernt haben und das eben so nach und nach wieder umsetzen, obwohl sie es halt lange nicht mehr angewandt haben, aber da sie jetzt quasi durch Situationen dazu gezwungen werden, eben wieder Kampfkunst anzuwenden, doch wieder eben auf den Trichter kommen und die alten Skills so nach und nach so ein bisschen wiederkommen. Und das eben sich wieder verinnerlichen, so was sie mal gelernt haben und wofür sie mal zusammen standen und so. Das fand ich echt alles ganz schön. Zudem fand ich dann auch diesen einen, diesen Dojo-Trainer fand ich halt super lustig.
Wie hieß er? Randall?
Ja, Randall, glaube ich, ja. Genau. Der hat mich so ein bisschen an den aus Napoleon Dynamite mit seiner Ami-Flexer-Hose erinnert, da der auch so einen auf dicke Hose macht, mit seinem, hier, wie heißt er, Rex Wando, genau. So ein bisschen an den erinnert, so halt so einen totalen Proleten, der natürlich trotzdem was drauf hat und die dann erstmal ordentlich da irgendwie so ein bisschen rund macht mit seinem, erstmal sich dann auch den Oberkörper frei macht natürlich, weil er erstmal seine dicken Muckis präsentieren muss. Das waren irgendwie schöne Momente alles. Und irgendwie hat der Film ja auch echt schöne zwischenmenschliche Momente gehabt, wo die Charaktere eben so ein bisschen über ihr Leben philosophieren, ne, und jetzt, wie es alles so gelaufen ist mit Family und so weiter und Kids. Das war irgendwie schön, aber davon hat der Film trotzdem auch irgendwie so dann doch vielleicht ein paar zu viel fast. Obwohl ich ihm da nicht die Story madig machen möchte, aber so in der Mittelteil hat sich auch so ein bisschen gezogen. Also eine Stunde 50 so, hat Tino ja anfangs schon gesagt, so ein bisschen kürzer hätte er sein können, ein bisschen knackiger. Er will dann schon relativ viel erzählen, obwohl die Story an sich jetzt auch jetzt nicht riesig aufgebauscht eigentlich ist oder zumindest jetzt nicht das Potenzial bietet. Aber so die Fight-Szenen sind cool, der hat ein gutes Gag-Timing auch. Also ich hab Hollywood-Filme gesehen, die schlechteres Gag-Timing hatten als der hier. Das ging echt ganz gut klar, hab echt ein paar Mal geschmunzelt. Aber der hat so ein paar Leerlaufmomente, wo er dann irgendwie halt, sag ich so, Zwischenmenschlichkeiten erzählen will, die bei mir aber nicht so richtig angekommen sind oder die ein bisschen ins Leere laufen auch. Hätte ein bisschen stringenter sein können. So, da fand ich so ein bisschen, hat ein paar Probleme. So. Aber ich fand ihn sehr liebenswert. Ja. Sehr, und ja, deutlich, deutlich lustiger als erwartet. Und die Kampfszenen war auch teilweise. Also die Kampfszenen war teilweise besser als Mortal Kombat. was rein die Inszenierung angeht. Also dieser Fight da in diesem Pool, in diesem leeren Pool, das war halt schon geil. So.
Aber das fand ich das Schöne. Sie haben ja auch schon so ein bisschen, ja, sie haben halt entmystifiziert. Das ist halt eben nicht der. In den 80ern wäre das wahrscheinlich so ein Karate-Film gewesen, wo sie dann nochmal richtig trainiert hätten und dann wären sie wieder fit und gestärkt zurückgekommen, so und all so ein Kram. Und hier merkst du halt, nee, das sind halt ja Ü40, Ü50, 50-Jährige. Die halt eben nicht so einfach jeden Tritt wegstecken, so, ne? Die halt auch mal irgendwie dann aus der Puste sind oder halt wirklich komplett am Arsch. Und da muss ich auch sagen, das fand ich schön, diese Entmystifizierung, weil die war irgendwie herzlich. Ja. So, die war nicht irgendwie gemein oder so, die haben sich nicht irgendwie lächerlich gemacht, sondern die haben halt einfach nur der Realität ins Auge geblickt. Das fand ich ganz, ganz charmant bei diesem Film.
Ja, finde ich auch.
Und also ich finde auch, dass der Style jetzt halt natürlich, also der wirkt schon nicht wertig, der wirkt auch nicht billig, aber natürlich ist jetzt kein Film, wo man irgendwie denkt, okay, die Szene bleibt mir jetzt für immer wegen ihrer visuellen Brillanz im Gedächtnis. Das ist halt leider nicht der Fall. Also ich finde ihn auch in erster Linie liebenswert, die Gags funktionieren, er ist leider ein bisschen zu lang, aber er hat halt auch wieder so eine schwierige, also Produktionsgeschichte, weil sie wollten ja komplett Asian American Leute als Main Characters haben, haben es in Hollywood gepitcht. Hollywood hat natürlich gesagt, ja, schwierig, wollt ihr nicht einfach mal Bruce Willis in eine der Hauptrollen reinpacken? Dann haben sie gesagt, nee, dann sollten sie noch eine der Rollen für Nicolas Cage nochmal neu schreiben. Dann haben sie halt auch gesagt, nee, machen wir halt nicht. Und dann stehst du halt da und hast ja kein Funding. Und dann haben sie über Kickstarter sich die Kohle geholt. Unter anderem hat auch jemand gespendet, der halt von Bruce Lee trainiert wurde. Deshalb spielt ja auch alles irgendwie in Seattle, weil da halt auch Bruce Lee gelebt hat. Und das sind halt alles so schöne, ja, so schöne Hintergrundinfos, ja, was natürlich nicht dazu beiträgt, den Film signifikant besser zu machen, aber sie haben halt überhaupt nicht mehr Funding zusammenbekommen. Und für einen Film, der ein Budget von 1 Million hatte, sieht es halt auch so aus, wie man denkt, wie so ein Film aussehen würde mit einem Budget von 1 Million.
Aber dafür haben sie sehr kreative Wege gefunden, die Kampfszenen zu inszenieren, das muss ich sagen. Mhm. Und dann nochmal so kleine Gags, zum Beispiel hier am Ende der Kellner, der sie am Ende bedient. Das ist ja hier der Gegenspieler von Daniel LaRusso aus Karate Kid 2, der ja auch nochmal bei hier Cobra Kai jetzt einen Auftritt hatte, so, ja.
Ja.
Und solche Sachen, ey, das finde ich cool. Ja, deswegen, also, ey, der Film, man kann dem wirklich kostengünstige Entstehung oder Produktion irgendwie, den kann man schon ankreiden in gewissen Aspekten. Aber dafür muss man auch echt sagen, ist der echt zu nett, als dass man da wirklich böse drüber sein müsste.
Und ich will jetzt halt auch nicht das so weit gehen, dass es irgendwie wie so eine Art Minari ist, nur irgendwie aus so einer Kung-Fu-Comedy-Brille. Aber der Regisseur versucht ja schon so ein bisschen das reinzubringen, wie das halt auch so war, in so einem Umfeld irgendwie mehr oder weniger aufzuwachsen. Da ist halt kein Fokus drauf. Aber ich finde es ganz schön, dass halt viele der Klischees entweder aufgebrochen werden oder sie haben ja auch diesen weißen Charakter, der halt sich eher als Chinese fühlt als alle anderen. Was halt auch für ein paar ganz gute Comedy-Elemente sorgt. Das war auch mein Hauptantriebspunkt, den Film zu sehen, weil es sehr trocken im Teaser wirkt, wo er dann auch einmal Chinesisch spricht und einer ihn dann so fragt, what?
Ja, genau.
Ja, ja.
Und das war halt gut, weil ich halt so dachte, okay, das hat einen guten Humor und bricht gleichzeitig mit so ein bisschen Klischees auf, aber ist auch ein Regiedebüt und ich finde Regiedebüts, um auch mal auf Mortal Kombat zurückzukommen, haben halt immer ein bisschen das Problem, dass sie von einem, ja, von einem tighteren Schnitt profitieren würden. Es fühlt sich oft so an, als ob eine Viertelstunde, man weiß auch bei Paper Tigers nicht so genau, was man rausnehmen könnte, aber es sind viele Szenen drin, wo man danach dann auch so denkt, ja, okay, das hat jetzt weder den Plot vorangetrieben, die Charaktere waren auch schon ausreichend etabliert, die Szene war jetzt nicht unbedingt notwendig.
Ja.
Also das ist, glaube ich, sowas, was beim zweiten Film des Regisseurs hoffentlich nicht mehr vorhanden ist. Aber mir ist halt sowas, was so, wie nennt man, warmherzig und liebenswert ist, deutlich lieber als halt so ein, ja, kaltherzig runtergeschustertes Produkt wie Mortal Kombat. Und das, finde ich, ist ja wirklich schon fast mehr ein Produkt als ein Film.
Ja, das, den Punkt kann man durchaus geben.
Oder das ist was, worauf dieser Begriff Content halt ganz gut passt.
Ja, ja. Also ja, ich würde sagen, Paper Tiger steht für mich so irgendwo zwischen hier. Kennt ihr den The Food Fist Way mit Danny McBride? Das war auch so ein bisschen Parodie. Ja. Oder halt, ja, dann Kung Pao und Kung Fu Hustle irgendwo so da in dem Umfeld. Wenn man sich mit diesen Filmen irgendwie anfreunden kann, dann sollte man auch seinen Spaß oder eben seine Sympathie mit Paper Tigers haben.
Oder auch diese, also irgendwie wie die Shaw Brothers und diese, wann war das denn so, zwischen 2005 und 2010, wo ganz viele so Comedy-Filme mit alten Männern rauskamen, die nochmal irgendwie jung sein wollen. Wie hieß denn das mit Born to be Wild, mit John Travolta, wo sie nochmal mit, Wild Hawks sowas, oder auch ein bisschen Space Cowboys, also wo Leute irgendwas machen, wozu sie eigentlich viel zu alt sind und das aber auch relativ realistisch gezeigt wird, bloß auch ein bisschen dieser Nostalgiefaktor noch so ein bisschen bedient wird und auch dieser leichte Abgesang auf eine Zeit, die halt einfach vorbei ist, weil man körperlich dazu gar nicht mehr in der Lage ist und auch ein ganz anderes Leben führt.
Ja, ja, ja.
Das finde ich immer ganz nett. Also Wild Hawks ist natürlich kein guter Film, aber so dieses Grundding, dass irgendwie 50-Jährige was machen, was sie mit 20 das letzte Mal gemacht haben, finde ich immer ganz nette Grundidee.
Ja. Deswegen Paper Tigers vorsichtige Empfehlung gibt's gerade leider nur bei iTunes in Amerika. Aber vielleicht dauert es ja nicht lang und der ein oder andere Streamingdienst hier in Europa nimmt sich eben auch seiner an. Hoffen wir mal aufs Beste.
Ja. Ja, ich glaube schon so im Cobra Kai-Hype kann der schon so ein bisschen.
Glaube ich auch. Also wenn man auch, ja genau, Cobra Kai ist halt echt ein gutes Beispiel. Aber wenn man Cobra Kai mochte, wie halt eben da mit dem Erbe umgegangen wird und eben aber auch, wie das Erbe ins neue Jahrhundert gehievt wurde, dann ist man da mit Paper Tigers eigentlich ganz gut bei der Sache. So, und dann haben wir jetzt mal, haben wir jetzt mal was, eine Premiere, eine Free-TV-Premiere. denn demnächst startet auf DVD The Rental, aber der läuft heute am 10. Mai auch im ZDF um 22.15 Uhr im Montagskino, glaube ich, oder im Rahmen des Montagskinos.
Also alle, die den Podcast jetzt direkt heute am Erscheinungstag hören, haben Glück.
Haben Glück, ja, und können sich da den
Film. Je nachdem, wann das Embargo von Mortal Kombat fällt, hat euch der Mortal Kombat Embargo den Film vielleicht verhagelt, weil dann hört ihr es leider erst danach, aber lasst euch überraschen.
Genau.
Weil ich war schon wieder sehr stolz auf Daniel gerade. Ich hätte es natürlich wieder verkackt. Ich hätte gesagt, er kommt morgen. Welche? So, und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wann wir aufnehmen in Wirklichkeit.
Ja, so ist das halt, wenn man vorproduziert.
Ja.
Gut, In the Rental, dem Regiedebüt von Dave Franco aus dem letzten Jahr, das ist der Bruder von James Franco, geht es um zwei Paare, die einen Urlaub am Meer verbringen. Und die werden misstrauisch, als sie eine versteckte Kamera in ihrem gemieteten Ferienhaus entdecken. Schon bald verwandelt sich dieser Trip in den reinsten Albtraum. Oder eben halt auch nicht. Nicht wahr, Tino?
Ja, also ich fand,
für Tino hat sich schon das Einlegen der Blu-ray zum Albtraum verwandelt. Also.
Ja. Aber beim zweiten Mal war sie dann endlich richtig rumstimmt. Ja, also das ist halt so ein Film. Man sieht das Plakat, denkt sich, das wird ja bestimmt mega geil und das ist schon der erste Fehler. Also schaut euch einfach nur das Plakat vom Film an, stellt euch vor, was das für ein Film gewesen sein könnte und behaltet das so in Erinnerung. Es wird auf jeden Fall besser sein, weil ich mochte bei dem ähnlich auch wie bei The Beach House so diese Gruppendynamik, weil wo man die ganze Zeit weiß, okay, zwischen diesen beiden Paaren irgendwas stimmt da nicht. Und dann kommen aber auf einmal noch Slasher-Elemente ins Spiel. Und die auch mehr oder weniger zufällig. Und man schaut irgendwie 50 Minuten zwei Paaren zu, die ihre Problemchen haben. Dann schläft der eine mit der anderen, weil das auch das Einzige ist, was passieren kann. Das ist nicht mal unbedingt ein Spoiler, sondern es liegt halt einfach auf der Hand. Und dann soll ich akzeptieren, dass sich diese unglaublich langweiligen, sich in keiner Weise von Millionen anderen Beziehungsproblemen unterscheidenden Sachen einen Stalker dazu animieren, sich das tagelang anzugucken. Also das ist ja ein richtiger Psychopath, der sich sowas wirklich reinzieht. Das ist ja in keiner Weise irgendwie auch nur annähernd spannend. Für den Zuschauer ist es noch ein bisschen spannend, weil man die ganze Zeit denkt, in welche Richtung geht das, aber auf einmal kommt halt ein Slasher-Killer und bringt noch ein paar Leute um. Und das muss man halt erstmal schaffen, dass ein Film mit dem Auftauchen des Killers noch schlechter wird, weil er halt auch einfach reinploppt.
Ja, das ist das große Problem, glaube ich, bei diesem Film, dass der sich halt diese zwei Drittel lang eigentlich eher um diese Beziehungsdynamik oder um diese, ja, diese Spannung innerhalb dieser beiden Paare irgendwie kümmert und die halt auch irgendwie versucht auszuspielen. Und dann auch, ey, muss man ja mal sagen, er hat ja auch nicht schlechte Leute da. Also Dan Stevens und Alison Brie, ja, sind schon gute Schauspieler, ja, und die machen es auch in Ordnung so. Aber ja, dann kommt halt plötzlich hoppladihopp irgendwie die Slasher-Handlung in Gang und ist dann auch so, ja, fast genauso schnell wieder vorbei. Und du denkst ja halt so, ja, und jetzt? Ja, das ist halt so das Ding. Ja, und jetzt?
Ja.
Ja. Das ist zwar so als Momentaufnahme, glaube ich, ja. Ist es, kann man das irgendwie noch, kann man das noch so runtergucken? Aber ja,
also aber die hätten sich ja auch selber umgebracht, vermutlich.
Vermutlich.
Also der Slasher hat ja quasi nur, der ist ja eingeschritten, damit überhaupt noch Leute für ihn übrig sind. Aber eigentlich hatten die sich ja auch schon, ich dachte halt, das wird so ein Selbstzerfleischungsding. Bloß, dass sie dann wieder irgendwie, wenn dieser Slasher-Typ kommt, sie dann noch irgendwie zusammenhalten müssen oder sonst irgendwas, wird ja auch so halbherzig angerissen. Dann kommt noch ein Element rein, wo man denkt, okay, das hat noch ein bisschen Potenzial, da so das ein bisschen ambivalenter zu machen, aber dann weiß der Film auch überhaupt nichts mit sich selbst anzufangen.
Das ist ein bisschen
also
komisch.
Also ich merke schon, ich muss heute hier den Anti-Hahn machen. Also.
Es gibt ja, gut, wenn ich das 4K mit 60 Hertz gesehen hätte, würde ich noch gut finden.
Na, ich musste erst noch meine Einstellung umstellen, weil die Blu-ray so komisch schnell ablief, dass es aussah, als ob ich gerade gute GZSZ gucke. Ich muss ja sagen, dass ich den Film deutlich spannender fand als ihr offenbar. Also ich finde den auch
nicht super. Ja, oh. Ich finde den Film unglücklich, aber ich muss nicht, also ich finde den jetzt nicht wirklich misslungen.
Okay, dann
ich finde ihn halt nur maximal frustrierend, weil er halt sein spannendes und reizvolles Grundsetting dann wieder in so eine komplett unbelanglose Richtung weiterentwickeln. Das ist ja oft, also finde ich es oft ein Problem im Genre-Kino, dass du ein geiles Grundsetting hast und dann geht es in so eine lahme Richtung weiter.
Nee, da stimme ich deutlich zu. Okay, dann von mir ist es anders. Also generell, was ich an dem Film super spannend finde, also im Endeffekt basiert die ganze Idee des Films ja, ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwie Interviews geguckt habt dazu mit Dave Franco. Ich habe mir noch das ganze Making-of angeguckt auf der Blu-ray nämlich. Das fand ich relativ spannend. Ist jetzt natürlich auch kein Mega-Kniff, aber ich fand es spannend, dass der Film im Grunde nur entstanden ist, weil Dave Franco Angst vor Airbnbs hat. Das fand ich relativ lustig, weil, also er sagt halt wirklich, er findet halt das Konzept Airbnb super gruselig, weil er niemals jemandem vertrauen würde, einfach er wird niemals irgendwie in ein wildfremdes Land reisen und dann zu jemandem ins Wohnzimmer ziehen für eine Woche, weil er Angst hätte, dass er umgebracht wird. Das ist im Grundeffekt ja so eine, fast schon so eine Paranoia, beziehungsweise so eine irrationale, also der Film basiert auf einer irrationalen Angst von Dave Franco. Ich finde die Idee aber eigentlich ganz, ganz spannend, weil wenn du mal drüber nachdenkst, ist es ja wirklich so. Also ich weiß nicht, wie eure Airbnb-Erfahrungen sind, aber ich habe schon irgendwie in Finnland in Airbnbs gewohnt, in Holland, in keine Ahnung, überall schon, in Italien. Und wenn man überlegt, ist es ja wirklich so, du vertraust einem Anbieter von einer Plattform, weil die 5 Sterne hat, die natürlich auch gefaked sein könnten, du weißt es ja nicht, vertraust du irgendeinem Menschen und ziehst da einfach ein, aber du weißt halt eigentlich gar nicht, wer das ist und so. Also ich muss auch sagen, ich habe darüber eigentlich noch nie richtig nachgedacht, aber eigentlich ist es ja richtig so. Und damit soll der.
Aber dann ist Couchsurfing ja noch eine Spur schlimmer. Ich verstehe diese irrationale
Angst. Ja, ist jetzt egal. Nenn es, wie du willst. Nenn es Airbnb, nenn es Couchsurfing. Aber darum geht es ja. Also darum soll es in dem Film ja quasi gehen. Dass du quasi völlig unbehelligt in so ein Haus gehst. Da passiert dann whatever. Hier ist es jetzt eben so ein Eifersuchtsding. Und plus dann noch eben auch hier wieder irrationale Angst vor diesem Hausmeister, nur weil der irgendwie eine böse E-Mail geschrieben hat, was er wahrscheinlich gar nicht war, so. Aber das bauscht sich ja quasi so auf und ich gebe euch auf jeden Fall recht, also der Film, ich habe selten einen Film gesehen, der länger einfach seinen Grundplot aufbaut, also ist ja wirklich Stunde 15 ist eigentlich aufbauen und dann passiert erst eigentlich der eigentliche Plot so. Ja, das stimmt schon. Ich fand trotzdem, dass er das dieses aufbauschende ganz gut macht. Also ich habe den trotzdem den Figuren ganz gern zugeschaut. Dass natürlich dieser Seitensprung halt, dass der Aufhänger ist, halt, das halt haben wir tausendmal gesehen, das ist jetzt gar nichts Besonderes, klar. Aber wie er dann eben weitermacht mit dem Entdecken dieser Kameras und so, was ist hier los? Und sag ich ja, falsche Verdächtigung und so weiter. Und dann einfach wirklich random, und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Das war das allerletzte, womit ich gerechnet habe. Ich dachte auch eher, es geht so dieses, ne, die machen sich jetzt selber fertig oder jetzt eben mit dem, müssen dann da was, müssen dann da jetzt was vertuschen, so quasi. Ich dachte, da in die Richtung geht das. Und dann plötzlich aber diesen Slasher aufzumachen, damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und ich fand das eigentlich ziemlich krass irgendwie. Also mich hat das ziemlich abgeholt am Ende des Tages, weil ich mir dann dachte, okay, mit dieser Idee dann im Kopf zu sagen, der ganze Film basiert einfach nur auf dieser irrationalen Angst vor einer fremden Wohnung oder vor jemandem zu vertrauen, du wohnst bei jemandem, den du nicht kennst, so, und dann einfach zu sagen, ja, und in dem Fall war es halt einfach ein Irrer, der dich irgendwie zwei Tage lang beobachtet und dann einfach ohne Grund einfach totschlägt, so. Fand ich irgendwie, also, weil ich finde, ich mag ja gerne, wenn Slasher den Killer halt nicht erklären. Weil du musst halt, du musst bei einem Slasher den Killer ja irgendwie nicht groß etablieren. Ich muss nicht wissen, wem seine Mutti ist und warum der jetzt irgendwie schlecht geschlafen hat. Diese Grundprämisse daraus zu sagen, nee, das ist einfach ein Typ, der vermietet Airbnbs und die da einzeln werden totgeschlagen, hat mich irgendwie abgeholt, muss ich zugeben. Und was ich dann eher dem Slasher-Part schon wieder ankreide, ist, dass er dann schon wieder nicht explizit genug war. Also der Slasher-Part ist halt lame. So. Also meistens rennt der Killer auch nur an, täuscht den Schlag an und halt abgeblendet oder so. Also dann schöpft er auch da nicht aus dem Vollen des Slasher-Genres und zeigt dann wirklich was und wird irgendwie mal explizit, sondern lässt es dann da irgendwie so ein bisschen verdümpeln. Ich fand den Killer an sich so mit der Maske war irgendwie ganz ein bisschen scary, fand ich. Die Maske war ganz scary. Und dann auch, wie der Film dann quasi endet, auf welcher Note, um das zu zeigen, natürlich, dass das Ganze noch mehr Background hat, so, fand ich auch nett. Also ich mochte diese Spontanität und dieses Unerwartete. Ich meine, das ist natürlich auch ein Film, der dann beim Rewatch auch nur verlieren kann wieder, weil du dann ja nur darauf wartest, so. Und dann wieder nicht befriedigt wird für den Slasher-Freund, so. Aber ich mochte halt den Aufbau plus die Überraschung. Das hat mich schon irgendwie gecatcht. Der Film ist halt auf jeden Fall deutlich zu langsam im Aufbau, ganz klar. Also das ist wirklich, dafür ist er dann auch nicht spannend genug in der ersten Hälfte, muss er sich auf jeden Fall gefallen lassen. Und dann eben, dass er so viel falsche Fährten legt und dann trotzdem nicht delivered im Subgenre. So. Das waren so meine Probleme. Aber insgesamt muss ich sagen, trotzdem hatte ich eine relativ gute Zeit mit dem Film Ende des Tages.
Ich finde halt, er versagt für mich an der Stelle, wo ich A erwarte, dass wenn die Kameras entdeckt werden, dass es aber trotzdem eher in so eine Richtung geht, wie so irgendwie in einer kleinen Stadt, also irgendwie in unserem kleinen Airbnb, dass der Killer die Leute gegeneinander ausspielt, weil das ist ja viel sophisticateder, wenn er die Leute dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen, indem er ihnen quasi Infos darüber gibt, wie es wirklich abläuft.
Ja.
Oder wenn der Slasher-Killer noch dazu kommt, dieses... Also das ist ja unglaublich belastend. Du hast schon Beziehungsstress und dann ist noch ein Slasher-Killer da. Also eins von beiden ist ja schon anstrengend genug, aber auch diese Überlastung kriegt er halt nicht irgendwie gezeigt, was ja, ohne ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, was der Film, über den wir gleich sprechen, ja viel, viel besser hinbekommt, wie das so ist, wenn du die Kacke am Dampfen hast und dann fangen noch zwei andere Scheißhaufen an zu dampfen.
Ja.
Das finde ich ja immer super spannend und das hätte ich bei The Rental auch gut gefunden, wenn die merken, scheiße, Beziehungsstress. Ich habe vor einer Minute erfahren, meine Freundin schläft mit jemand anderem. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder zusammenhalten. Das hat ja irgendwie Potenzial, wo ich auch dachte, das nutzt der Film kurz, aber macht er dann ja auch nicht wirklich. Ja, das stimmt. Also das fand ich halt schade, so dieses jetzt erstmal so gucken oder auch dieses, ich bin so sauer auf meine Freundin, wenn der Killer kommt, lasse ich halt einfach hops gehen. Also auch diese Niedertracht oder so irgendwie noch auszunutzen. Also dieses Ganze... Der Film deutet ja die ganze Zeit an, dass es in so eine richtig hinterfotzige Richtung wahrscheinlich geht, dass so die Abgründe der Menschen gezeigt werden, aber dann kommt halt einfach jemand und haut sie tot. Und das wäre ja unabhängig davon passiert. Also hätten die einfach nur die ganze Zeit Siedler von Catan gespielt,
hätten sie auch totgeschlagen worden.
65 Minuten bei Siedler von Catan zugeguckt und dann wäre jemand gekommen, hätte sie totgehauen. Also, was mit den Charakteren passiert ist, und man mochte sie ja auch nicht, eben weil sie halt sich gegenseitig alle betrügen. Also ich habe weder eine Zuneigung zu den Charakteren, Deswegen hätte ich mir fast lieber ein Ehepaar angeguckt mit zwei kleinen Kindern, die super nett zueinander sind und irgendwie über den Tod des dritten Kindes hinwegkommen müssen und
darüber
das Wochenende zu sich näher kommen. Dann kommt jemand und haut sie tot. Also das... Ja. Das hätte ich schön gefunden.
Hauptsache, irgendjemand haut irgendjemand anderen tot.
Ja, aber die, auch da die Fallhöhe. Also da werden halt Leute,
schon,
die unsympathisch. Natürlich hat niemand den Tod verdient, aber ich meine, man schaut halt einen Slasher, weil es Tote geben wird. Bloß, dass ich hier nicht mal wusste, dass ich einen Slasher schaue. Also auch da denke ich ja, okay, jetzt sind vier Leute, deren Leben eh verfuscht ist, auch noch tot, weil irgendjemand das halt machen wollte.
Ah.
Und dafür wird die Sinnlosigkeit halt auch wieder nicht. Also so diese, das mag ich ja auch, wenn nicht erklärt wird, warum ein Killer irgendwas tut. Aber dafür ist die Sinnlosigkeit auch wieder nicht sinnlos genug, sondern es wirkt halt einfach unmotiviert und nicht sinnlos.
Ja, aber dafür kalkuliert, das fand ich spannend. Dass das so eine kalkulierte Geschichte ist, die sich auf dieses Couchsurfing dann abzielt, so ganz gezielt. Das fand ich gut.
Ja, aber auch da die Planung. Also ich meine, jetzt sind halt vier Leute weg. Die werden ja vermisst, dann gucken sie, okay, das Haus wurde ja auf Airbnb annonciert, dann wird geguckt in den Daten, wer war das? Also auch das ist ja irgendwie, dass er da so eine...
Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich wird er da cleverer sein, sonst würde er es nicht immer wieder machen.
Ja, wahrscheinlich hat er eine GMX-E-Mail-Adresse angegeben.
Ja, oder VPN, also, guckt sich erst HBO Max Mortal Kombat an und macht dann Airbnb.
Ja, so. Also das ist eben müßig über die technischen Hintergründe, wie das funktioniert und so, aber das Haus muss er ja auch irgendwo herhaben. Ja. Also das ist halt alles so ein bisschen, ja, ist halt irgendwie nicht durchdachter Film, wo man so, keine Ahnung, also wie gesagt, das Plakat super, der Rest nicht.
Gut. Ich mag das Plakat, ich mag die Prämisse und ich mag die Konsequenz, aber wie er es ausspielt, mag ich nicht so richtig.
Ja. Wollen wir noch kurz über den deutschen Verleihtitel sprechen?
Ach so, hau raus.
Ja, war doch Tod im Ferienhaus, oder?
Tod im Strandhaus, glaube ich.
Tod im Strandhaus.
Tod im Strandhaus.
Oder
Tod im
Ferienhaus. The Beach House auch noch große Probleme machen wird, weil dann ist der beste Titel schon weg. Hättet ihr Tod mit D hinten geschrieben oder mit T?
Mit D.
Weil da habe ich noch mit.
Mit D.
Weil ich hätte es halt eher irgendwie mit T geschrieben. Also Tod im Strandhaus wirkt für mich noch ein bisschen einladender als der Tod im Strandhaus, aber.
Ja, aber dann bis.
Naja, was weiß ich schon von deutschen Filmtiteln. Ja, klingt halt auch wieder, weiß nicht, wie so ein Rosamunde Pilcher gediegener TV-Krimi.
Also auf Blu-ray heißt da ja The Rental. Also das ist auf jeden Fall nicht der offizielle DVD-Titel. Das scheint dann nur der, weiß ich nicht, vielleicht der Free-TV-Titel zu sein, damit eben genau die Rosamunde Pilcher-Zielgruppe im ZDF vielleicht abgeholt wird.
Ja.
Dann.
Ja, und uns niemand irgendwie aus unserem Verwandtenkreis über 50 sagt, ob wir schon mal Rental gesehen haben.
Morgens Aronal, abends Dental.
Ja, eben wegen Dental halt, ja. Und dann Rental. Ja.
Mittags Rental. Ja.
Also, falls ihr euch diesen Film noch nach dieser vernichtenden Kritik hier anschauen wollt.
Vernichtende Kritik nur von Tino Hahn, wenn ich bitten darf.
Ja, okay. Dann.
Nee, ich finde den auch frustrierend. Also, das waren halt vier Alternativen, wie sich die Handlung hätte entwickeln können. Dann kommt jemand mit dem Hammer und haut Leute tot.
Ja.
Wenn das irgendwie eure Vorstellung von einem schönen Rental-Movie ist, dann.
Übrigens Fun Fact, worauf mich jemand auf Twitter aufmerksam machte, der Film heißt Rental, man kann ihn aber digital nicht leihen. Finde ich ganz gut.
Ah, okay, shit, dann ist ja mein Gag, den ich gerade gemacht habe, ja auch wieder komplett verpufft.
Ja. Man kann ihn nur kaufen.
Also, falls euch jetzt nicht zu viele Details enthalten waren und ihr immer Lust habt auf diesen Film, dann wünschen wir euch viel Spaß. Er läuft am 10. Mai im ZDF und ist ansonsten ab dem 14. Mai auf DVD.
22.15 Uhr, weil wir wurden ja darauf hingewiesen, dass wir noch mehr Infos zur Erhältlichkeit. 22.15 Uhr bis 23.40 Uhr.
Genau, und ansonsten ist
der Film geht auf DVD, auf Blu-ray aber 88 Minuten, im TV geht er 85.
Ja, wahrscheinlich fehlt der
Abspann. Also, falls ihr den Abspann braucht, holt euch noch vom Penderstorm die Blu-ray. Die
ist oder,
sehr gut, die Überleitung,
Herr Hahn, sehr gut. Oder guckt bei uns bei Instagram, denn ihr könnt bei uns nämlich zwei Copies von Rental nämlich gewinnen.
Und diese beiden Copies sind auch übrigens sehr, sehr gut.
Die sind sehr gut, ja, nur die beiden. Da hat Tino Hahn nämlich einen Recut nämlich gemacht, den Hahn-Cut, und der ist deutlich besser, ja. Nee, aber könnt ihr übrigens gewinnen, wenn jetzt die Folge erst in 3 Jahren hört, schade, aber jeder, der jetzt aktuell gerade zuhört, checkt mal Instagram aus und dann könnt ihr zwei Blu-rays oder jeweils eine Blu-ray gewinnen.
Der Director's Hahn. So. Oh. Und von.
Na, alle, die am Gewinnspiel nicht mitmachen, haben automatisch 90 freie Minuten gewonnen.
Gut, die können wir jetzt
vielleicht sagen. Ich habe ihn nur als frustrierend empfunden. Der sieht gut aus, die Schauspieler sind gut, ich fand es frustrierend.
Ja.
So.
Ja, aber frustrierend ist ja auch besser als, ich weiß gar nicht.
Ja, also was jedenfalls habe ich jetzt
weiß
mehr
gar nicht, was ich empfunden habe. Ja, eben.
Ja, also ich habe mehr drüber zu erzählen, also über viele andere 0815 Horrorfilme. Immerhin probiert da was, was für mich halt nicht funktioniert hat. So.
Ja. Gut. Womit wir vielleicht dann bei dem Film wären, mit dem ihr eure Zeit füllen könnt, die ihr vielleicht durch The Rental gespart habt. Er geht noch ein bisschen länger, aber ich finde, sie sind, also jede Minute mehr ist es auch wert. Er heißt A Hard Day von Kim Seong-hun aus dem Jahr, und jetzt kommt's, 2014. Ich habe den damals beim Fantasy Filmfest 2014 habe ich den gesehen. Und jetzt nach 6-7 Jahren ist er endlich da. Und in diesem, ja, Film geht es um einen Polizisten. Der ist auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter. Und plötzlich kracht er mit seinem Auto gegen irgendwas. Er steigt aus, guckt nach und merkt, oh shit, das war ein Mann. Und weil er gerade ohnehin richtig viel Stress am Arsch hat, unter anderem privat, aber vor allem halt auch beruflich, denn er ist Polizist, und gegen ihn läuft gerade eine interne Ermittlung, weshalb auch schon Ermittler in seinem Büro sind, um irgendwelche Schränke zu durchsuchen, weil ihm halt wirklich gerade echt der Kackstift geht, beschließt er, die Leiche in seinen Kofferraum zu packen und damit zur Leichenhalle zu fahren, in der seine Mutter liegt. Und das ist der Beginn von einer Menge Ärger für diesen korrupten Polizisten. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich die Inhaltsangabe. Obwohl man vielleicht noch sagen kann, dass es auf längst die Geschichte noch längst nicht am Ende ist. Denn es passiert immer noch mehr. Und ich hoffe, wir können das jetzt hier eigentlich alles besprechen, ohne zu viel zu verraten. Weil es wäre meiner Ansicht nach schade. Glaubt ihr, wir kriegen das hin?
Nicht, also nicht wie bei The Rental, meinst du?
Ja, nicht, nee. Nicht.
Ja, genau. Ich glaube eh, dass wir uns bei dem wirklich kurz fassen sollten. Weil auch eine unbedingte Empfehlung von mir.
Unbedingte von mir.
Weil ich den sehr gern mochte. Ich verstehe halt nicht, wie ich den beim Fantasy Filmfest übersehen konnte. Also keine Ahnung, ich habe ihn da jedenfalls nicht gesehen, aber 2014 wahrscheinlich auch wieder 30 Filme geschaut. Also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal erst gesehen, stand schon ewig auf meiner Watchlist und ich bin halt sehr froh, dass er jetzt endlich auch mal offiziell in Deutschland erhältlich ist.
Ja. Ein Wort, was ich vielleicht zur deutschen Synchro ablassen möchte. Ich war auch jetzt froh, den Film nochmal auf Deutsch sehen zu können. Ich kannte den bisher nur mit Untertiteln. Und ich habe jetzt ein paar Details tatsächlich nochmal neu verstanden, aber ich muss leider sagen, es kommt hier im weiteren Verlauf des Films, taucht noch eine weitere Hauptfigur auf, sagen wir es mal so, und die Stimme von ihm fand ich leider sehr unpassend.
Die ist nicht geil. Nee.
Den doch größeren Kritikpunkt, den möchte ich hier mal äußern, weil das fand ich leider schade. Ich habe das halt, wie gesagt, im Original und jetzt auf Deutsch gesehen und im Vergleich zu Original ist es halt leider sehr, sehr schwach und sogar unpassend. Ja. Unpassend.
Also ich fand die Hauptfigur geht in Ordnung und auch so seine Kollegen gehen, aber diese eine Figur, die du meinst, nee. Also ich weiß nicht, also das passt halt nicht, aber er spielt auch nicht gut. Also er spielt die Stimme auch nicht wirklich gut, finde ich. Nee. Die ist sehr flach, da gibt's die Emotionen fehlen, die Fiesheit fehlt, weil diese Figur braucht so eine Fiesheit in der Stimme eigentlich. Und das geht überhaupt nicht. Das wirkt sehr platt, leider. Die haben sie echt nicht gut gecastet.
Also das ist wirklich der größte Negativpunkt, den ich an dieser deutschen Veröffentlichung von A Hard Day habe. Ansonsten wiederhole ich einfach das, also kann ich einfach auch nur sagen, ich habe den 2014 auf dem Festival gesehen und ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar so noch, wie es halt leider mal öfter üblich ist beim Fantasy Filmfest, am Ende des Tages Vorstellung, denn koreanische oder asiatische Filme landen meistens gerne mal am Ende des Tages. Und das ist
oder immer, mittwochs mittags um 12.
Ja, das ist halt dann immer so ein bisschen bedauerlich, wenn man halt schon irgendwie zwei Filme vorher geguckt hat und muss den dritten irgendwie um 22.45 Uhr mit Untertiteln anfangen. Aber, ey, der Film, der hat mich umgeblasen. Ich fand den so klasse. Der hätte für mich, und das dachte ich eigentlich, der hätte für mich auch komplett in diesem Leichenschauhaus, wo der Film zu Beginn spielt, hätte der für mich weitergehen können. Die Situation, dass der Mann da diese Leiche wegschaffen muss und das halt dann versucht, im Leichenschauhaus, in dem seine Mutter beerdigt wird, zu machen, plus halt noch du hast Kollegen, die dich nerven, weil die interne Ermittlung gerade die Büros durchspült und noch eine Familie, die irgendwie stresst, weil du irgendwie deiner Tochter irgendwie ein Geschenk mitbringen sollst und so weiter und so fort. Das waren halt einfach, und dann hast du halt den Hauptdarsteller, den Lee Sun-kyun, den vielleicht jetzt doch einige, mehrere Leute wahrgenommen haben aufgrund seiner Hauptrolle in Parasite. Da spielt er nämlich den Vater der reichen Familie. Du hast diesen Mann, der da zwischen allen Fronten irgendwie sitzt und schwitzt und ständig von einer Drucksituation in die nächste gerät, aber dann trotzdem immer noch jede andere Situation, in der er dann mal Oberwasser hat, nutzt, um so richtig scheiße zu sein. Ja, ich erinnere nur an die Verkehrskontrolle direkt zu Beginn.
Ja.
Ey, das ist so gut. Du weißt, ey, das ist Suspense. Das ist richtig schöne Suspense. Der Zuschauer weiß, im Kofferraum befindet sich eine Leiche. Dieses Auto gerät in eine Verkehrskontrolle. Und wir wissen bisher nicht viel über diesen Mann, außer dass er zur Beerdigung muss und dass er diesen Mann da angefahren hat. Und ja, was sich daraus entspinnt, das ist so toll, meiner Ansicht nach. Ich hab. Und das geht ja dann nur so weiter. Und
ich wollte bei der Szene erst sauer werden aufgrund der Dummheit von ihm, wie er sich verhält. Aber dann kommt ja der nächste Plotpunkt über ihn, dann bist du so, und dann wird's halt voll clever und dann bist du, okay, das ist halt so gut.
Ja.
Finde eh, dass das die erste Dreiviertelstunde sehr clever macht, dass du immer ein bisschen weniger weißt, aber die Gesamtsituation kennst, ja, aber ein Detail fehlt und du dir oft so denkst, oh Gott, und dann kriegst du so langsam mit, was so der Plan sein könnte und denkst du so, oh, das könnte ja wirklich hinhauen, aber es bleibt halt trotzdem verdammt spannend, bloß, dass er ja auch nicht als unbedingt, er wird ja nicht als sympathischer Charakter, also jemand, der jemanden überfährt und in den Kofferraum steckt, ist ja per se erstmal unsympathisch.
Das ist der Punkt, ja.
Sodass du dir auch erst denkst, ich will sehen, was da alles noch passiert, wie das weitergeht, bis du irgendwann dann halt aber auch mit der Hauptfigur mitfieberst. Also das muss ein Film ja auch erstmal schaffen, dass jemand, der eine Leiche verstecken will, also der einen Mord quasi
vertuschen möchte,
dass man trotzdem mit dieser Person mitfiebert. Auch das schafft das Drehbuch halt super, beziehungsweise auch die Schauspieler und die Inszenierung.
Ja, vor allem aber, weil er halt auch schon direkt so zu Beginn auf relativ entspannte Art und Weise genug emotionales Gegengewicht erhält, ne? Eben durch die Familie, die sich halt meldet und Stress macht oder eben halt die Beerdigungssituation und dann eben halt auch die Kollegen, von denen man halt auch merkt, okay, die sind jetzt auch nicht gerade irgendwie die allerweißesten Westen so und das, ey, und wirklich, ich hab wirklich gedacht am Anfang, der Film handelt davon, wie er jetzt diese Leiche in dieser Leichenschauhalle loswerden will und dann in ständig neue Situationen stolpert. Und ich hätte es genossen.
Ja.
Ich hätte es wirklich schon genossen. Das Pacing, es war wirklich so cool. Und dann immer wieder diese humorvollen Momente dazwischen, die halt irgendwie so, ja, gar nicht gerechtfertigt von seiner Seite aus sind, aber dann trotzdem gemacht werden. Und das, was du eben gesagt hast, das finde ich, das kommt auch im weiteren Verlauf der Geschichte, denn wir sind hier nur nach der ersten Dreiviertelstunde am Anfang der Geschichte. Das ist das Krasse. Der Film hat bis zur 80. Minute immer noch irgendwie überraschende Wendungen oder Entwicklungen irgendwie zu bieten. Und ich fand auch das, was du gesagt hast, Tino, dieses, ja, scheiße, okay, da kommt er ja vielleicht doch raus aus der Nummer so, ja. Das macht dieser Film so oft. Und dann bricht das aber in der nächsten Sekunde, merkst du dann, fuck, nee, okay, da gibt's doch irgendwie immer wieder noch eine Möglichkeit, dass man da drauf kommt. Und man soll's dann halt einfach doch nicht machen. Es wäre vielleicht doch besser, es von vornherein so und so zu machen. Und das fand ich auch so cool.
Ja. Ja. Bloß, dass halt echt alle Film auftauchenden Figuren sind auch echt smart. Also, da ist niemand irgendwie begriffsstutzig oder sonst irgendwas, sodass er sich drauf verlassen kann, ach, die werden schon nicht raffen, sondern manchmal denkt man auch so, fuck, jetzt sind sie irgendwie noch schneller auf die und die Sache gekommen, als man eigentlich gedacht hätte. Wie kommt er denn da jetzt wieder raus?
Ja. Ja, ja, genau. Er hält halt weder den Zuschauer noch die Charaktere für dumm. Also, er ist jetzt weder das Mastermind, der alle austricksen kann, aber weder die anderen, also das wechselt halt ab, das Spiel. Manchmal sind sie ihm voraus, manchmal ist er ihm voraus, aber dann, wie gesagt, du kannst damit immer rechnen, dass doch mal eine Überraschung kommt, die dich komplett aus der Bahn wirft.
Ja, ja, und sind das, halt alle so auf Augenhöhe, also niemand ist dem anderen überlegen, sodass man halt immer merkt, okay, es ist wirklich situativ, wer jetzt hier irgendwie wieder einen Vorteil draus ziehen kann.
Ja, ja.
Und dann halt wirklich, ne, also auch mit ein paar inszenatorischen Geilheiten, kann ich einfach nur sagen. Ja, es gibt irgendwann mal einen Telefonanruf auf einem Handy, auf dem man eigentlich gar nicht mehr hätte anrufen können. Und darauf folgt eine Verfolgungsjagd zu Fuß, die dann irgendwie aus der Luftperspektive aus der Schräge aufgenommen wird und dann sich immer breiter zieht und die beiden Figuren sich immer weiter voneinander entfernen, aber trotzdem immer noch im Bild sind. Ey, so geile Momente, mittendrin.
Ja. Ist ein bisschen, als ob du irgendwie früher in GTA 1 auf dem, wie man verfolgt, auf PlayStation oder so.
Ja.
Oder bei Frogger.
Ja, genau. Das ist richtig, das ist aber richtig gut, ja, fand ich auch. Das ist richtig gut.
Also.
Ja. Oder auch Szenen, wo man so denkt, das kann doch jetzt gar nicht sein, also auch wo nochmal ein Telefonat stattfindet und dann die Person, die angerufen hat, auf einmal den Raum betritt. Man denkt so, okay, das muss doch jetzt das Ende des Films schon sein. Und das ist aber auch in der ersten halben Stunde, man denkt so, what the fuck ist denn jetzt hier los? Also wenn man wirklich von einem Film auch heutzutage noch vor Szenen gesetzt werden kann, wo man so denkt, okay, das habe ich noch so noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die Person da jetzt irgendwie rauskommen soll. Und es wird aber auch nicht komplett hanebüchen aufgelöst, sondern man denkt so, ah, clever.
Ja. Also der Film hat halt deutlich seine Überraschungsmomente halt auf seiner Seite, ne? Weil er dich immer wieder echt packt mit so kleinen Twists, aber die, also die werden gar nicht so ausgespielt, sondern die passieren halt einfach so im Play, im Pacing drin. Und du bist aber immer wieder so, also staunst immer wieder. Ja. Und ich frage mich, ob der Film dann da auch beim Rewatch noch so ganz standhält, wenn man so doch dann wirklich die kleinen Feinheiten weiß. Aber auf jeden Fall trotzdem, es bleibt auch da, bleibt da sicherlich immer noch ein sau spannender Film einfach.
Naja, ich hab den halt, ich hab den halt vor.
Aber dieses, also er hat ja so Twists, aber eigentlich sind es halt eher Unberechenbarkeiten. Also es wird ein Twist aufgebaut, man so denkt, ja, okay, das konnte ich ja gar nicht wissen, dass der wieder der Vater von dem ist, die zusammen im Krieg gekämpft haben. So Twists sind halt gar nicht.
Ist jetzt kein Saw 1, oh, die Leiche ist der Killer, so, nee. Sondern das sind so kleine, dass die Figuren so kleine Stellknöpfe. Genau, ja, so Unberechenbarkeit, genau, das ist ein gutes
Punkt, ja. Ja, der Film, obwohl er halt so auf Augenhöhe mit den Figuren und dem Zuschauer irgendwie agiert, erlaubt sich dann doch immer wieder den Moment des Zufalls auszuspielen. Da, ich meine, der ganze Film basiert auf einem Zufall, ne? Dass eben der Mann die Leiche, also den Mann da angefahren hat. Und das ist es ja halt. Und immer wieder diese Zufälle irgendwie zu nutzen, um halt, sag ich mal, seine Geschichte in eine neue Wendung zu bringen. Also es ist halt echt, ich bin wirklich immer noch, und hier dann anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, André. Ich habe den ja vor 5 Jahren vielleicht zum letzten Mal gesehen.
Ja.
Ja. Und für mich funktioniert der jetzt auch immer noch, weil mir jetzt gerade erstmal auffällt, wie geil gewisse Sachen eigentlich schon auf den Weg gebracht werden und wie dann halt auch die Struktur des Films ist. Ja. Also wirklich, ich habe das jetzt nochmal mit der Zeitleiste verfolgt. Bei Minute 80 oder so, da kommen erst nochmal Sachen irgendwie rum, die halt irgendwie wichtig sind zum Verständnis der ganzen Geschichte. Und da bist du noch nicht am Ende, sondern hast noch eine halbe Stunde so. Ja. Und
andere Filme werfen an der Stelle schon ihren Slasher-Killer rein.
Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Oder haben halt längst nichts mehr anzubieten außer Gewalt.
Ja.
Ja.
War immerhin auch eine Unberechenbarkeit.
Ja, stimmt.
Ja. Ja. Aber ey, also wirklich von mir die absolute Empfehlung. Ich liebe diesen Film und ich weiß jetzt auch, konnte jetzt noch mal sehen, warum ich diesen Film so liebe. Ich finde ihn einfach nur großartig.
Mhm. Ja, gehe ich mit.
Ebenfalls.
Absolutes Brett, ja. Also wieder Paradebeispiel aus Südkorea einfach, was die für tolle Bücher, Drehbücher schreiben, was die für inszenatorisch, was die drauf haben, wirklich. Ja. Ein Brett, ja.
Und leider erst jetzt bei uns erhältlich. Aber Gott sei Dank.
Ja,
ist
krass, 7 Jahre, ja.
Gott sei Dank jetzt endlich bei uns erhältlich. Wenn der, also ich meine, den hätten sie schon zu Parasite rausbringen können. Ich meine, es ist wirklich der zweite Hauptdarsteller aus Parasite, der Lee Sun-kyun. Ja, und dann kennt man auch noch die anderen Gesichter, den Yong Man-sik, den kennt man auch aus diversen anderen Filmen. Ja. Das ist dann der Kollege von Lee Sun-kyun. Und den hat man auch schon, weiß ich, Yellow Sea, Veteran, Rampant.
Rampant, ja, genau.
Ja, also den hat man schon so vielen Filmen gesehen. Und den Regisseur, ja, um nur noch mal kurz die, sag ich mal, und das ist auch etwas, was wir schon hier bei Bada Binge zum Beispiel, da haben wir es halt echt zweimal besprochen, was wir da auch schon festgelegt haben, der Regisseur ist halt einfach ein großartiger Regisseur, der hat halt auch Kingdom gemacht, die, sag ich mal, mittelalterliche Untoten-Serie auf Netflix.
Und ich weiß nicht, ob das deutsche Layout, was auf Amazon zu sehen ist, von der Blu-ray schon final ist, aber es hat wirklich verpasst, da nichts mit Parasite oder Kingdom draufzuschreiben. Da steht einfach A Hard Day, ein Film von Kim Seong-hun. Und das finde ich schon sau viel vorausgesetzt, dass man das irgendwo mit irgendwas einordnen kann.
Ja, ja.
Aber dafür ist eine Szene aus der 110. Minute des Films auf dem Cover. Das ist halt wieder, naja.
Nee, das ist schon ein bisschen vorher. Ah, ja, das ist schon ein bisschen vorher. Das ist so roundabout.
Aber auch keinerlei repräsentative Szene für den Film.
Nee, gar nicht. Eigentlich gar nicht.
Also das ist wieder ein bisschen schade, dass da dann so, ja, auch Potenzial verpufft. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass er sich gut verkauft.
Oder gut geliehen wird, oder keine Ahnung, ja. Also von uns gibt es auf jeden Fall uneingeschränkte Empfehlung.
Nach ja, definitiv.
Ja, gemischten Gefühl.
Also, genau. wie Tino immer so schön sagt, ne, wenn ihr einen Film guckt von den heutigen, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dann auf jeden Fall hat er ja. Also das ist natürlich einfach von der Masterclass, das ist ein eigenes Level schon wieder, ja.
Ja, cool. Ja, das ist, ich damals, ne, da war man noch so, gerade auch beim Fantasy Filmfest. Ja, immer,
damals.
Ja, aber es ist 7 Jahre her. Aber
ja,
so,
ja, schon, klar.
Da war für mich immer so, wenn jetzt auf dem Fantasy Filmfest so ein koreanischer Thriller läuft, ey, der muss einfach ein Brett sein, so. Und damals.
Ja, das war schon immer, ja.
Und das ist halt das Schöne. Das ist auch wieder so ein Pluspunkt für Festivals, dass man halt dann doch eben durch Festivals genau eben sowas entdeckt. Und jetzt halt auch empfehlen kann, endlich.
Mhm. Ja.
Kannst du denn noch in unserer liebgewonnenen Rubrik was empfehlen, Tino?
Nee.
Nein?
Nee, weil wir da ja auch nur Perlen präsentieren wollen, ähnlich wie beim letzten Film im Podcast immer. Und diesmal gab's leider nur viel stumpfes Glas, was sich da mir untergejubelt hat. Also kein Gesichtsbücher des Todes heute leider.
Na gut.
Aber dann wenigstens die News, dass die Gesichter des Todes wiederkommen, haben wir gestern gelesen, ne?
Das stimmt.
Ja, toll.
Ja.
Ja.
Von den Machern von Cam, diesen Netflix, Horrorfilm.
Ja. Also ich glaube, sie nutzen es echt nur als Aufmacher, um auf dieses vermeintliche Found Footage einzugehen, weil wenn sie wirklich sowas wie sowas wie Gesichter des Todes nochmal remaken machen, also ich glaube, dass
nee, machen sie nicht.
Da ist man froh, dass sowas genau wie Rotten.com oder so endgültig der Vergangenheit angehört, weil das war schon immer richtig.
Ja, gehört's ja leider nicht. Es gibt ja noch solche Seiten.
Ja, eben, es gibt doch genug.
Ja, aber sie sind nicht mehr so populär. Also früher hat's ja fast zum guten Ton gehört, einmal pro Woche von irgendjemandem Link zu Rotten.com geschickt zu bekommen. Man fragt sich immer, okay, was zur Hölle ist mit euch los? LiveLeak hat jetzt den Betrieb eingestellt, also es geht allmählich zurück.
Ja. Nee, das stimmt schon. Das machen sie ja auch nicht. Also kurz, die Story wird halt sein, es geht um so eine Cleanerin. Da hattest du ja auch, Daniel, ein paar Infos. Und da gibt es ja diese Doku zu.
Genau, also
es gibt ja wirklich, das ist quasi The Cleaners. Cleaner, ja. Es ist ja quasi ein Job. Also Facebook und Co. haben solche Cleaners, die eben Content sichten müssen, bevor er online geht. Also die eben natürlich Gewalt, Kinderpornografie und andere Dinge filtern müssen, damit da eben nichts Illegales auf den Plattformen hochgeladen wird. Und solche Jobs gibt's eben wirklich natürlich. Und was das mit den Leuten macht, natürlich, wenn du dir irgendwie jeden Tag im Zweifelsfall irgendwie solchen abartigen Content reinziehen musst, ist ja klar. Und um so eine Cleanerin soll es wohl gehen, die eben für irgendeine Videoseite arbeitet, die dich benannt wird, natürlich, also werden da keine Marke nehmen, aber irgendeine Videoseite, eine Videoplattform arbeitet und die stößt da wohl auf Clips, wo Leute die Sachen aus dem alten Face of Death nachstellen und sie ist sich halt nicht sicher, ist das halt jetzt fake oder echt so, das ist wohl der Plot. Klingt jetzt nicht super unspannend, finde ich. Ich finde das irgendwie, dass so auf dieses Cleaners-Ding zu drehen mit dem Social-Media-Ansatz, so das Ganze modernisieren, finde ich irgendwie ganz clever. Und na klar nutzen sie den Titel natürlich aufgrund des Berüchtigten. Ne? Natürlich nutzen sie Face of Death aufgrund des Rufs. Aber ich bin da jetzt nicht mal erstmal primär nicht abgeneigt. So klingt jetzt nicht aber so unspannend. So, mal gucken.
Wird das, wie heißt diese Serie mit Jonathan Frakes, wo am Ende fragt, war oder nicht war?
X-Factor.
Wird das was für X-Factor mit Gore oder was?
Weiß ich nicht. Also, wenn sie da wirklich auf diesen Job des Cleaners eingehen, das vielleicht echt auf dieses Social-Media-Ding, was ziehen wir uns jeden Tag rein, so ein bisschen Gesellschaftskritik, wenn das so ein bisschen in die Richtung gehen wird, kann das ja ganz nett werden.
Never, ever, never, ever wird es so. Das so wird eine zur Schaustellung von Gewalt, denn was anderes erwartet man bei Gesichter des Todes nicht. Und ich soll jetzt am Ende entscheiden, ob das gestaged und Trick war oder echt. Das heißt, es könnte schon was Echtes dabei sein. Oder?
Das bezweifle ich, dass sie jetzt hier in den neuen was Echtes reinbringen.
Nee, das kannst du nicht.
Das kannst du nicht mehr bringen heutzutage. Dann wird er direkt, dann ist der weg vom
Fenster. Aber wird es nicht auch eher sowieso so ein Film, wo sie dann halt so Leute suchen? Also, was Daniel beschreibt, klingt ja eher wie so eine Serie, wo jede Woche so ein Fall.
Genau, so X-Faktor ist ja einfach, sie zeigen halt selbstgedrehte, ne, die Klassiker-Serie, sie drehen selbstgedrehte Fälle. und vier davon sind irgendwie echt und zwei sind, haben sie sich selber ausgedacht und vier davon sind selber, sind echt, sind mal passiert. Aber die zeigen ja auch da nicht irgendwelche echten Materialien, sondern sie drehen einfach Stories nach, die Leute mal erzählt haben, die wohl stimmen sollen.
Ja, aber also so, wie ich dich jetzt verstanden habe, drehen sie halt von dem ersten was nach und, oder drehen sie den ersten nach.
Die Sachen, die sie halt wohl dann zeigen wollen, sollen auf dem alten Face of Death basieren. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da dann die Originalaufnahmen nehmen werden, sondern sie werden das nachstellen.
Nee, gar nicht.
Also das kannst du halt nicht verbringen halt.
Aber ist doch der ganze Witz, also das ist ein absurdum Gefühl. Ist doch Quatsch.
Ja.
Naja, egal.
Witz wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde bei Gesichter des Todes, ja. Aber ja, ich glaube schon, dass sie also den Leuten, die Cam gemacht haben, traue ich schon zu, dass da was Gutes bei rumkommt, aber alle Informationen im Voraus, jetzt gerade die so zur Verfügung stehen, führen halt eher zu Verwirrung, Missverständnissen, finde
ich. Ja. Warte mal ab, was passiert. Ich habe Cam noch nicht gesehen, deswegen kann ich da.
Und wie wir seit Mortal Kombat ja wissen, ist der Gore nicht im Mittelpunkt, sondern wahrscheinlich geht's auch Lore statt Gore. Wird es auch bei Gesicht des Todes dann im neuen
Verfilm. Ja, da haben wir auch schon, da war schon so einen heutigen Folgentitel. Lore statt Gore.
Genau, haben wir unseren. Ja. Genau. Wundervoll. Gut. Dann sage ich doch an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar nützliche Informationen mit auf den Weg geben oder zumindest den einen oder anderen guten Film. Ansonsten, ja, lasst uns gerne alles Mögliche da, über was ihr reden wollt, was wir machen sollen, Hinweise, Empfehlungen, Beschwerden gehen alle an Tino Hahn.
Bitte.
Und ansonsten, ja, abonniert uns gerne, schaut bei Fred Carpet auch vorbei, hört gerne weiterhin uns fleißig jede Woche zu und ich weiß nicht, habt ihr noch was hinzuzufügen?
Nö.
Nee? Dann sage ich, ja, habt eine schöne Woche oder eben ein paar schöne Filme. In diesem Sinne, reingehauen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Genre geschehen.
Tschüss.
Tschüss.